rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 247 und wir reden heute über den 26. Spieltag der Bundesliga. Der VfB empfing Bayer Leverkusen und ich begrüße dazu ganz herzlich erstmal den Chris an meiner Seite. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ich wünsche auch einen wunderschönen guten Tag. Der letzte Sonntagabend war allerdings alles andere als wunderschön, oder warst du im Stadion?
Ich hatte einen wunderschönen Tag tatsächlich am Sonntag, weil ich einen Kumpel aus dem Allgäu da hatte, wir waren damals in Augsburg beim Auswärtsspiel auch und er war so fasziniert von den VfB-Fans da, dass ich gesagt habe, hey, pass mal auf, ich nehme dich mal mit zu einem richtigen Fußballspiel. Und das hat jetzt am Sonntag endlich geklappt und ja, es war so ein bisschen wie als ob man ein kleines Kind mit reinbringt und es zum ersten Mal das Stadion ist. Mhm. Halt gleich Flutlichtspiel, gleich so ein Topspiel. Und seine einzige Hoffnung war, also er möchte eigentlich nur mal ein Tor miterleben, was dann in der Cannstatter Kurve abgeht. Und das hat er. Und
ja.
Ich sag's mal so, ich habe nach dem Spiel zu ihm gesagt, du hast gerade in 90 Minuten oder plus Nachspielzeit erfahren, was es VfB sein heißt.
Ja. Das ist auch eine schöner Folgentitel, vielleicht mal schauen. Gut, wir reden also heute über das 3:4 des VfB gegen Bayer Leverkusen. Unser Kryptonit bleibt bestehen. Außerdem reden wir heute über die anstehende Mitgliederversammlung. Ein bisschen, wir haben jetzt Länderspielpause, deswegen nehmen wir auch ein bisschen später auf, vielleicht als sonst. Wir blicken voraus natürlich auf das Auswärtsspiel bei der Frankfurter Eintracht, dann am 27. Bundesligaspieltag in knapp anderthalb Wochen und wir werfen schon mal einen kleinen Blick voraus auf das Pokalhalbfinale am 2. April, denn der März ist ja auch schon quasi wieder rum. Ich würde sagen, wir starten aber erstmal, bevor wir auf die Spiele kommen, mit den aktuellen Themen und Länderspielpause. Die letzte war, glaube ich, im November, bedeutet natürlich auch Nationalmannschaftsabstellungen. Der VfB hat insgesamt 14 Profis auf Länderspielreise. Aktuell spielt ja Deutschland gegen Italien, beziehungsweise Italien gegen Deutschland im San Siro. Ich habe schon gesehen, es steht kein einziger VfB-Spieler in der Startaufstellung, was mich überhaupt nicht überrascht.
Da möchte ich sagen, doch, tatsächlich überrascht mich ein bisschen, weil Maxim Mittelstädt hätte es verdient.
Ja, keine Ahnung, der Raum, der ist halt, keine Ahnung, ich würde den nie aufstellen, den hässlichen Vogel, aber gut, was willst du machen, ne? Ein bisschen kicken kann er auch. Nee, Quatsch. Erstmal ist mir natürlich egal. Andererseits will ich natürlich die Erfolgserlebnisse für unsere Spieler haben, wenn ich sehe, okay, Amiri und Burkhardt, die sehen dann mal, wie es auf dem internationalen Level läuft. Ich bin mal gespannt. Ich gucke Spiel ja nicht, weil ich offensichtlich hier mit dir podcaste, wie das läuft. Ansonsten, ja, gut. Mal so den mit Groß, mal so ein Dortmunder reingenommen. Ich gehe mal davon aus, die werden noch reinkommen, eventuell. Und dann schauen wir mal. Also am liebsten wären wir natürlich, die würden alle trainieren in Stuttgart. Geht ja nicht anders. Was sagst du denn dazu, dass Chris Führich nicht nominiert wurde für die Nationalmannschaft?
Tatsächlich nachvollziehbar. Also ich fand die Worte, die Nagelsmann gewählt hat, ist halt nicht so verkehrt tatsächlich.
Ah.
Und es klang halt ein bisschen drastisch, aber ich glaube, das ist eben die Art und Weise, wie jetzt ja die Nationalmannschaft gerade auch geführt wird oder geführt werden soll, mit eigentlich relativ klaren Ansagen, wo jeder dann auch weiß, woran es ist. Und die Wahrheit kann halt manchmal wehtun. Und ich kann, wie gesagt, nicht wirklich dem widersprechen, was er sagt. Viel Spielzeit, der Output ist absolut überschaubar.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass er komplett raus ist für alle Zeiten. Nur er muss jetzt halt ja da schleunigst wie viele andere die Kurve bekommen. Deswegen, mich hat's also bei ihm nicht überrascht, mich hat's allerdings bei anderen Nominierten jetzt auch nicht unbedingt überrascht. Also Maxim Mittelstädt hätte ich auf jeden Fall mitgenommen,
ja,
weil da kommen wir auch später nochmal dazu, gegen Leverkusen auch. Der Was der gegen Leverkusen abgerissen hat, war, fand ich, der helle Wahnsinn auch wieder.
Ja.
Und nicht nur spielerisch, sondern auch emotional, muss man auch dazu sagen. Dennis Undav, ja, in der jetzigen Form kein Nationalspieler, muss man auch sagen. Leveling, okay, ja, der doing leveling things. Stiller als die Zukunft drauf. Der muss jetzt auch da mal durch das Tal da ein bisschen durch. Deswegen, ja, es ist gerade, wie es ist, sagen wir es mal so. Beschweren hätte sich, glaube ich, kaum einer können. Also auch Stiller, glaube ich, nicht. Und Leveling sowieso nicht. Leveling ist einfach froh, dabei zu sein. Und jetzt ist er statt Führig dabei. Ist auch so ein okay. Mhm. Aber ja, ist wie es ist. Sie spielen jetzt heute Abend gegen Italien nicht von Beginn an. Das tut ihnen vielleicht auch mal ganz gut, weil jetzt haben sie dann wirklich mal eine Woche so lang mal auch wieder was anderes sehen und nicht den Spieldruck. Und ja, vielleicht tut's gut.
Ja, aber wenn das andere sehen Robert Andrich ist, dann weiß ich nicht, wie gut das ist. Aber ja, und es gibt ja auch noch das Rückspiel in, keine Ahnung.
Dortmund,
ja, wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, ich glaube schon, ich meine auch. Genau. Und ja, also ich gucke mir nur gerade die Aufstellung an. Ja, also Pascal Groß auf der Doppel-6 mit Goretzka. Also ich glaube, da könnten Stiller schon reinrutschen. Aber wir haben natürlich nicht nur deutsche Nationalspieler, sondern Ermin Demirovic ist für Bosnien-Herzegowina nominiert. Fabian Rieder aus unerfindlichen Gründen für die Schweiz. Also weil der hat ja, also was heißt unerfindlichen Gründen? Aber der hat ja echt, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Minuten der diese Saison gespielt, dieses Jahr gespielt hat bisher. Es sind nicht so viele, aber man scheint trotzdem bei der Schweizer Nationalmannschaft auf ihn zu bauen, ist ja auch okay. Also soll der auch, ist ja auch gut für ihn. Mio erneut nicht für die A-Nationalmannschaft von Frankreich nominiert, sondern für die U21. Hat mit Sicherheit auch was mit den Leistungen jetzt in letzter Zeit zu tun. Nick Woltemade wurde nicht für die A-Nationalmannschaft nominiert, für die U21. Das hat aber wohl damit zu tun, dass man den für die U21 EM ist, glaube ich, dieses Jahr.
Ja, auch.
Im Team halten
hat der Nagelsmann auch gesagt, so ja, der ist gerade sehr gut in Form, aber auch das muss man über einen längeren Zeitraum machen, bevor man Nationalspieler wird. Und das fand ich eigentlich auch ganz eine relativ klare Ansage. Also man kann das auf zwei Arten sehen, denke ich. Einmal kann man jetzt sagen, wie scheiße arrogant ist das denn und was soll das denn jetzt und wie drückt er sich denn aus? Ich finde das tatsächlich, ich bin kein Fan von Julian Nagelsmann, muss ich wirklich sagen.
Nee, ich
auch nicht. War ich nie. Nur jetzt zuletzt diese klaren Aussagen und diese Ansagen gegenüber den Spielern, auch was er jetzt gerade, ich habe im Vorlauf hier noch kurz gesehen vom Länderspiel das Interview mit, ja, und wie haben Sie dann mit Leon Goretzka gesprochen, mit dem Gespräch, zuerst hat die Enttäuschung und jetzt holen Sie ihn zurück und bla bla bla. Und dann sagt er halt, es bleibt unter uns, aber in einem ganz absolut klaren Ton, also weder irgendwie so, ja, also das bleibt unter uns, also überhaupt so null arrogant tatsächlich,
ja,
sondern einfach eine ganz klare, deutliche Ansage, die auch überhaupt nicht zu einer weiteren Diskussion eingeladen hat. Und das finde ich so gut, wenn da Klarheit herrscht und wenn vom Trainer aus Klarheit herrscht, kannst du das auch über die Mannschaft wieder übertragen. Deswegen fand ich die Begründung völlig in Ordnung. Ja. Kann ich mitgehen. Also
ja.
Und der trifft die Entscheidung, deswegen.
Ja, also auch in der Ansprache, also ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin eher kein Fan der Nationalmannschaft oder von Julian Nagelsmann, aber ich glaube, er macht das gut. Und da es ja auch jetzt immer mehr VfB-Spieler betrifft, anders als früher, hat das ja für uns auch eine gewisse Relevanz. Genau, El Bilal für Mali, wo wir da einfach hoffen, dass er sich nicht wieder verletzt. Amin Al-Dakil für Belgien. Karasor ist erneut für die Türkei nominiert. Jetzt weiß ich nicht, ob die heute Abend schon spielen oder wann anders. Einer von uns guckt das mal nebenbei, weil das natürlich auch mal interessant zu sehen, ob er da jetzt nominiert wird. Ob nominiert ist er, ob er spielt oder nicht. Ich gucke mal gerade, die Türkei, haben die schon gespielt? Oder war es das letzte Mal?
Spiel? Nee, die haben schon gespielt. Die haben 3-1 gegen Ungarn gewonnen.
Und in der Aufstellung stand. Nee, aber das hätten wir gleich mitbekommen. Nee, er saß auf der Bank 90 Minuten lang. Na gut. Also Karasor für die Türkei, ja, also wir nehmen jetzt halt am Donnerstag auf, da sind manche Spiele jetzt schon gelaufen, einfach logischerweise. Justin Diehl für die deutsche U20, bei der auch Ulrich und Di Benedetto auf Abruf stehen. Finn Jeltsch und Max Herwert und Jasinio Malanga für die U19, die haben auch schon gespielt. Jeltsch hat dabei durchgespielt, wenig überraschend. Genau, und außerdem haben wir noch 17 weitere U-Nationalspieler von der U19 bis zur U15, glaube ich. Also es ist Wahnsinn. Also, aber schon allein für die erste Mannschaft, wie viele Spieler da gehen. Also ich glaube, von der Startelf vom Sonntagabend ist, glaube ich, kaum jemand noch da. Ich glaube, Chabot war noch nicht mehr in der Startelf.
Nee, Chabot war nicht in der Startelf.
Also genau, Hendricks ist noch da. Nee, alle weg.
Nee,
also
nur Hendricks ist da, ja.
Nur aus der Startelf vom Sonntagabend, und das war ja nun mal, also wir haben ja nicht so viele verletzt, dass man sagen kann, okay, das war ja so wie die B11, da sind alle weg, bis auf Hendricks. Und wenn der so weitermacht, wieso nicht auch, ich glaube, gut, in die holländische Nationalmannschaft ist es nicht ganz so leicht reinzukommen, aber also, worauf ich hinaus will, es sind schon interessante Zeiten, in denen der halbe Kader auf Länderspielreise ist. Gab auch schon andere Zeiten bei uns. Genau, also da werden wir dann vielleicht nochmal in der nächsten Folge drüber reden, wie sich die unsere Nationalspieler gemacht haben und was ihnen das vielleicht auch für den viel wichtigeren Endspurt mit dem VfB in der Bundesliga bringt. Und damit komme ich gleich zum nächsten Thema. Die letzten Termine wurden festgelegt für die Bundesliga-Saison. Wir spielen freitagsabends gegen Heidenheim, 20.30 Uhr. Wir spielen samstags um 15.30 Uhr auf St. Pauli, und das letzte Heimspiel der Saison findet am Sonntag um 19.30 Uhr gegen Augsburg statt. Und bevor dann natürlich am letzten Spieltag das Auswärtsspiel in Leipzig ansteht um 15.30 Uhr. Das heißt, ich glaube, das Spiel gegen Wolfsburg war das letzte Heimspiel um 15.30 Uhr in dieser Saison. Es wird kein weiteres hinzukommen. Ja, findest du die Anschlusszeiten? Ne? Also ich meine, wir können eh nichts dran ändern, bringt eigentlich nichts groß drüber zu diskutieren, aber so ein 19.30 fürs letzte Heimspiel an einem Sonntagabend ist schon scheiße, oder?
Das ist halt die Frage wieder, mit welchem Markt bedienst du Sonntagabends 19.30 Uhr mit Stuttgart gegen Augsburg? Also
der Kampf um Platz 7.
Ja, in Stuttgart, wenn es gut läuft für uns, ja. Wenn mit Stuttgart bedienst du auf jeden Fall einen Markt, aber welchen Markt, sorry, liebe Augsburger, welchen Markt in Europa oder auf der Welt, der noch für die Bundesliga interessant ist, wird da bitte bedient? Also es ist
der Schwäbische.
Super. Es ist wenigstens, kann man sagen, ja, für die Fans ist dann die Heimfahrt nicht ganz so brutal nachts noch, also aber trotzdem ist 19.30 Uhr sonntags.
Also 19.30 Uhr, 20.15 Uhr, 20.30 Uhr, 21.15 Uhr, da ist ja Abpfiff, ne?
Ja, du bist dann halb zwölf, wenn es gut läuft, zu Hause.
Ja, ah, und das bei einem Wochenendspiel. Naja, also wir hatten das ja jetzt erst gegen Leverkusen. Das ist schon scheiße. Na gut, wir können nichts dran ändern, aber auf jeden Fall steht das jetzt schon mal fest. Und ein weiterer Termin ist weniger sportlicher Natur als jetzt am Sonntag die Mitgliederversammlung. Und Chris, du hast schon gesagt, du hast dich mit der Mitgliederversammlung eigentlich gar nicht groß befasst, nicht mit den Kandidaten, nicht mit den Satzungsänderungen. Ich habe alles so schön aufgeschrieben, ich muss das jetzt alles alleine runterbeten. Nee, Quatsch. Was ich, finde ich, mal positiv hervorheben kann, ich meine, ich trete dir wahrscheinlich nicht so nahe, wenn ich sage, dass du auch angesichts der letzten Jahre dein Interesse an Vereinspolitik gerade überschaubar ist, oder?
Definitiv. Also ich bin Mitglied in diesem Verein seit, jetzt lass mich überlegen, glaube 98. Ich habe schon so eine komische Anstecknadel auch schon bekommen. Das ist ja genau meins, also trage ich, ist ja genau meins, diese Anstecknadel. Wow, guck
mal. Ja, ja. Nach 25 Jahren oder nach 20? Ja,
nach 25 Jahren, genau.
So, hier, guck mal, was ich habe.
Ja. Und da ist zu viel in den letzten paar Jahren, einfach zu viel schräg gelaufen, zu viel Dings, wo man sagen kann, hey, da muss man drauf auf die Leute gucken. Ich fand es jetzt schön, dass wir jetzt tatsächlich die Übergangsphase doch relativ ruhig war. Mhm. Für unsere Verhältnisse brutal ruhig.
Man konnte sich endlich mal auf den schlechten Fußball wieder konzentrieren.
Ja, genau. Das rechne ich tatsächlich dem Herrn Allgäuer dann auch noch ganz, ganz an dazu. Also nicht hoch an, sondern ich rechne es ihm einfach an.
Ja.
Ob das allein reicht für eine reguläre Amtszeit mit dem, was da alles schon hinten in den Startlöchern steht, ist schwierig. Und da wird es schon wieder dieses Schachern um Pöstchen und bliblablub und alles. Da weiß ich nicht, fehlt mir gerade tatsächlich die Motivation ein Stück weit für. Das haben sie mir madig gemacht. Ja. Da dürfen gerne auch mal jetzt andere zu Wort kommen. Ich freue mich dann immer, wenn auch da auch tolle Wortbeiträge dann von Fans kommen und richtig gute Wortbeiträge. Oder es steht halt wieder einer hin, der sagt, ich da jetzt mache. Ich bin gespannt, vor allem, wie lang die Veranstaltung geht. Also ich werde diesen Sonntag nicht dabei sein.
Samstag. Ich habe auch schon den Fehler gemacht. Wir haben ja auf unserem Blog, habe ich ja die ganzen Kandidaten interviewt und ich so, am Sonntag ist die Mitgliederversammlung. Und ich so, oh fuck, die ist ja Samstag. Was auch gut ist, weil dann musst du nicht, wie nach einem Heimspiel in der Bundesliga, spät abends nach Hause kommen, nächsten Tag wieder schaffen. Was eigentlich gut ist, also das am Samstag zu machen.
Übrigens habe ich gerade das 1-0 gemacht. Ne?
Wer hat das 1-0 gemacht?
Italien führt 1-0. Ich möchte aber an der Stelle ganz kurz ein Lob aussprechen, weil mir das wirklich gefällt. Die Trikots, das könnte überprüft werden. Die Trikots der Nationalmannschaft mit den, sind die dämlich. Eieiei, also das ist total dämliches Gegentor. Mit den weißen Trikots, schwarzen Hosen und schwarzen Stutzen finde ich sehr schön.
Naja, sehr schön.
Vorlage kam von Jonathan Tah.
Diese Leverkusener, ey, weißt du, mit denen. Also, ja, gut. Wer krebs da noch hinten rum? Ja, Rüdiger. Ja, komm.
Ey, lass
Kimmich. Ja, okay, also doch ein Stuttgarter. Nein, also genau, um zur Mitgliederversammlung zurückzukommen. Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich finde es erstmal gut, dass wir drei Kandidaten haben und diesmal eigentlich keine Spaßkandidatur dabei war. Friedi hat endlich aufgegeben. Volker C. ist in Kitzbühel geblieben. Also zumindest das, was man so mitbekommen hat. Ich glaube, der Bürgermeister von Kornwestheim, Korntal? Irgendein Bürgermeister hat noch kandidiert und hat dann aber zurückgezogen seine Kandidatur wieder. Ich habe den Namen gerade leider vergessen, man verzeiht es mir. Aber du hast halt drei ernsthafte Kandidaturen. Auch Steiger, der ja vor vier Jahren was kandidiert hatte, der ja sehr skeptisch gesehen wurde von vielen. Und man kann natürlich auch jetzt zu seinen Ideen stehen, wie man möchte, also zu dieser Idee, da die der restlichen 3,9%, 3,1% an Mitglieder zu verkaufen, aber das sind jetzt keine, da baut jetzt keiner irgendwelche Luftschlösser, ja, keinen von den drei Kandidaten, also ne, man kann dann darüber diskutieren, ob das umsetzbar ist oder nicht, aber auch der Herr Steiger hat ja noch andere Inhalte, ich nehme viel wahr so in Richtung zum einen Transparenz und Nachvollziehbarkeit, was wahrscheinlich sich jeder auf die Fahnen schreibt, aber ist trotzdem, ja, ich finde es trotzdem nochmal gut, was auszusprechen, weil wenn du dir anguckst, also gerade dieses Thema Aufsichtsratsbesetzung, oder auch bei Klaus Vogt, der sich ja auch mal sehr viel Transparenz auf die Fahnen geschrieben hat, aber vieles passierte dann halt doch in Hinterzimmern oder man wurde halt vor veränderte Tatsachen gestellt, wie beispielsweise Tanja Gönner. Im Aufsichtsrat, ja, aber ne, und dann, also ich meine, wie sie das am Ende umsetzen können, das muss ich dann in der Realität zeigen, wenn man dann mit den Aufsichtsräten der Investoren mit einem Tisch sitzt und die ihr Programm abspulen. Das muss man dann sehen, aber grundsätzlich finde ich die Inhalte, die drei da präsentieren, erstmal gut. Und auch das Thema Infrastruktur, dass man halt genügend Trainings, ich meine, das hat auch schon Wolfgang Dietrich angekündigt, dass er genügend Trainingsplätze hinmachen will. Wie findest du die Idee, die, glaube ich, von vielen Kandidaten auch fürs Präsidium jetzt angesprochen wurde, mit dem VfB-Museum?
Das finde ich gut. Finde ich eine schöne Sache. Ja. Wenn es, je nachdem halt, wie es wirklich gemacht ist. Also wenn es halt am Ende so was Liebloses hingeklatschtes ist, wo du sagst, ja, wunderbar, da ist ein Buch, da ist ein Bild, da steht ein DFB-Pokal, da steht eine Meisterschale, mach doch ein Foto. Das fände ich dann ein bisschen Banane. Also wenn man das schon macht, dann sollte man das durchaus vielleicht auf eine moderne Art auch machen und da diese Verbindung von Tradition und Moderne einfach hinzukriegen. Ja. Und deswegen, also ich finde es nicht schlecht. Ist bestimmt auch mal interessant, ob das jetzt das Top-Museum in Stuttgart wird, wage ich mal zu bezweifeln. Da haben wir starke Konkurrenz oder ob sie sagen, ja, hier, guck mal, wir nisten uns mit bei Mercedes ein, Mercedes-Benz-Museum oder so. Keine Ahnung, was sie da planen, aber.
Ja, das gab ja schon mal diese Ausstellung damals zu 125 Jahren.
So ein bisschen, wenn ich jetzt ein bisschen ketzerisch sein möchte, könnte man auch sagen, ja, vielleicht haben sich auch die Kandidaten hingehockt und mal ein Fußballmanager-Spiel aufgemacht und geguckt, so, hey, was kann man eigentlich noch bauen und dann mal verglichen, was fehlt denn beim VfB? Museum aufbauen klicken, ganz wichtig. Also
das habe ich früher auch gemacht, ja, genau. Ja, Anstoßfrei, Fußballmuseum bauen. Ja.
So, genau. Genau, ja. Anstoßfrei. Wer kein Fußballmuseum hat, der kann an der Stelle abschalten.
Ja, also ich meine, das ist mir in der Tat auch schon lange aufgefallen, dass das eigentlich schade ist, weil du hast in anderen Vereinen, die haben das einfach gut. Man hätte das vielleicht in das umgebaute Stadion mit reinnehmen können, wenn man vor 5 Jahren damals schon dran gedacht hätte. Hat man nicht. Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Wir werden jetzt nicht über die einzelnen Programme der einzelnen Kandidaten. Hier sprechen wieder der drei Kandidaten für das Präsidentenamt, noch der fünf KandidatInnen für die zwei Präsidiumsplätze. Das könnt ihr alles bei uns auf dem Blog nachlesen. Da haben wir allen nochmal Fragen gestellt. Nochmal kurz zum Format. Ich finde es gut, dass vieles jetzt, also sie versuchen das Ganze ein bisschen zu straffen. Beispielsweise sollen die Satzungsänderungsanträge, glaube ich, sollen kurz per Video vorgestellt werden. Genauso die Kandidaten für den Vereinsbeirat, der wird nämlich auch noch gewählt. Also das ist natürlich jetzt eine super, super Wahlmitgliederversammlung. Ja, aber man versucht das Ganze schon zu straffen. Und was ich auch gut finde, ist, dass man zuerst den Präsidenten wählt und dann die Präsidiumsmitglieder. Das halte ich auch für sinnvoll. Denn der Präsident ist nun erstmal der Wichtigste. Und da muss man gucken, okay, welche Präsidiumsmitglieder würden denn zu diesem Präsidenten passen. Wie gesagt, ich könnte mit allen leben. Ich habe bei Dietmar Allgeier ehrlich gesagt, wie gesagt, ein bisschen Vorbehalte. Das habe ich aber auch schon früher hier mal kundgetan. Zum einen wegen dieser Idee mit dem Geschäftsführer, das hat er wieder ein bisschen relativiert in der Zwischenzeit. Meine Sorge ist dann halt, dass er da einfach aufgrund seiner, also das eine ist noch, dass er halt aktiver Politiker ist und ich das nicht wegen des Parteibuchs, sondern einfach wegen der, weil er halt als Politiker noch anders im Rampenlicht steht als das andere vielleicht. Da habe ich ein bisschen Sorge, dass das auf den VfB abstrahlen könnte, aber einfach diese Aussage, wenn es brennt, dann bin ich im Landratsamt und nicht im, oder wenn es Terminkonflikte gibt, dann bin ich im Landratsamt und nicht beim VfB, das ist mir immer noch ein bisschen sauer aufgestoßen und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da einen Präsidenten haben, der vielleicht nicht immer auch da ist, wenn er da sein sollte, wenn es in der AG vielleicht Entscheidungen zu treffen gibt. Keine Ahnung.
Mehr als Winke-Onkel aussieht dann nur. Ne?
Ja, also es gibt natürlich da viel, viel Gerede. Ich finde auch, er hat super Arbeit gemacht und es ist auch wichtig, dass wir da jetzt nicht mehr Ruhe reinbekommen haben. Wie die Unruhe entstanden ist, ist nochmal ein anderes Thema und wer da mitverantwortlich war für, aber halt sicher nicht Dietmar Allgeier und er hat das gut gemacht. Mir hätte es halt gereicht, wenn er diese Übergangslösung macht und dann nicht nochmal kandidiert. Es kandidierte, das liegt am Ende an den Mitgliedern. Ich könnte, wie gesagt, mit allen gut leben, auch mit allen Präsidiumskandidaten. Ich würde mich freuen, wenn Bernadette Martini reinkommen würde. Zum einen hat sie sehr coole Inhalte einfach, also auch dieses Thema Fanabteilung, auch das Museum und sie kommt ja selber auch aus der Kurve. Also die würde ich gerne sehen und weil es mal an der Zeit wäre, dass man in einem wichtigen Gremium, also der Vereinsbeirat hat ja jetzt immer mehr in Wichtigkeit verloren, auch eine Frau drin haben. Das ist aber natürlich nicht der Hauptgrund, aber es ist ein Nebeneffekt, den ich positiv finde. Was jetzt so ein bisschen durch die Medien ging und auch heute nochmal im Artikel von natürlich Carlos Urbina aufgegriffen wurde, war das Thema 75+1. Ich habe das letzte Wochen schon von verschiedenen Seiten, die auch wenig miteinander zu tun haben, gehört, dass dieses Thema 75+1, was in der Satzung festgeschrieben ist, nur durch eine Satzungsänderung, durch eine Zweidrittelmehrheit auf der Mitgliederversammlung geändert werden könnte, dass es intern Bestrebungen gibt beim VfB, den Mitgliedern einen Verkauf von mehr als 24,9% schmackhaft zu machen. Käme es zur Abstimmung, hältst du es für realistisch, also jetzt nicht übermorgen am Samstag, aber vielleicht bei der nächsten, hältst du es für realistisch, dass das eine Dreiviertelmehrheit bekommen würde, diese weitere Öffnung von Anteilen?
Dreiviertel oder Zweidrittel, was
jetzt? Dreiviertel ist es. Habe ich Zweidrittel gesagt? Ich glaube, es ist Zweidrittel.
Ja, ist ja gewusst. Also sollte das tatsächlich in der nächsten Mitgliederversammlung angegangen werden, kann ich mir gut vorstellen, dass die Werbetrommel dementsprechend läuft, dass da viele dran sagen, naja, das Geld brauchen wir schon, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und deswegen kann ich mir das tatsächlich vorstellen, dass sowas kommen könnte. Und dann heißt es wieder, ja, ihr seid alle immer so besorgt, aber der Verein geht sonst zugrunde. Und ich glaube nicht. Also
ich will da auch keinem Angst machen, das heißt Angst machen, das liegt dann letztendlich in der Hand der Mitglieder. Es dementieren alle, also auch, ihr könnt das auch bei uns in den Interviews auf dem Blog nachlesen, jeder bekennt sich zu 75+1 und alle sagen, also vor allem Dietmar Allgeier und Andreas Krupp sagen, das sei aktuell überhaupt kein Thema.
Ja, aktuell, ne?
Aktuell, statt jetzt. Ich habe anderes gehört, dass das relativ konkret schon diskutiert worden sein soll. Carlos Urbina schreibt jetzt, dass das nur mal so ein Gedankenspiel bei einer Klausurtagung des Aufsichtsrats gewesen sein soll und dann aber auch
war direkt er da dabei? Also ich weiß gar nicht.
Ja, denn? Carlos Urbina? Ich bin mir sicher, dass er auf dem Verteiler steht. Also keine Ahnung. Es ist, ist auch so ein Artikel, nach dem eigentlich niemand gefragt hat, weil also öffentlich hat das Thema eigentlich niemand groß diskutiert. Also ich weiß nicht, auf allen Versammlungen dabei. Ich habe es halt mitbekommen, aber es war jetzt sonst noch kein Medium thematisiert. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass jetzt plötzlich Carlos Urbina da wie Kai aus der Kiste kommt mit dem Thema. Aber ich hoffe nur,
wer Böses dabei denken.
Ja, also ich sehe halt, also ich hatte schon mit der Ausgliederung 2017 meine Probleme mit den Versprechungen, die damit zusammenhingen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man jetzt so sagt, jetzt waren wir einmal in der Champions League, da wollen wir wieder hin. Also was 2017, wir wollen wieder in die Bundesliga und gibt uns zwei Vereine, die größer sind als wir. Das ist quasi reloaded, nur wir wollen jetzt regelmäßig Champions League spielen. Ist gerade nach dieser Saison, dass man versucht, diesen Erfolg zu verstetigen und das Problem quasi mit Geld bewirft, da sportlich voranzukommen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass uns diese ganze Thematik erspart bleibt, weil die Diskussionen sind einfach nur anstrengend dazu. Weil du hast dann wieder die gleichen Diskussionen wie 2017. Ja? Die einen wollen den Verein in seinem Wachstum hindern und die anderen wollen ihn verkaufen. Und ja, also es ist, ja. Morgen wird es am Samstag wird es nicht Thema sein. Genau, es gibt noch ein paar Satzungsänderungen, was ich noch interessant fand. Der Brustring soll in die Satzung aufgenommen werden, genauso wie die Vereinsfarben Weiß und Rot. Dann werden die Fristen für die Einberufung der Mitgliederversammlung ein bisschen nach vorne gezogen. Und es soll erneuter Antrag gestellt werden, dass die Mitgliederversammlung oder dass auf Antrag eines Mitglieds darüber entscheiden kann, ob die nächste Mitgliederversammlung hybrid stattfindet. Bisher liegt diese Entscheidung allein beim Präsidium. Das wurde bei der letzten Mitgliederversammlung relativ am Ende abgestimmt und die Leute wussten, glaube ich, nicht so richtig, worüber sie abstimmen. Wie findest du es denn besser, dass die Mitgliederversammlung darüber abstimmt, ob die nächste MV hybrid ist, auf der es beschlossen wird, oder dass das Präsidium das entscheidet, so wie es jetzt ist?
Naja, also im Endeffekt ist es ja die Mitgliederveranstaltung allerdings. Das heißt, die Mitglieder sollten es auch bestimmen, wie das ablaufen soll. Also
Sind wir uns, glaube ich, einig? Also,
ich weiß gar nicht, wo da groß die Verhandlungsgrundlage sein sollte oder dass es anders ist, von wegen so, ja, aber das Präsidium, ja.
Also aktuell bin ich mir ziemlich sicher, ist in der Satzung so, dass halt das Präsidium entscheidet und nach den Corona-Jahren jetzt halt man auch den rechtlichen Handlungsspielraum hat. Also ich würde sagen, da sind wir uns einig. Ich halte weiterhin nichts von der hybriden Mitgliederversammlung, auch wenn ich eine längere Anfahrt nach Stuttgart habe. Aber ich finde, zum einen, Demokratie braucht halt Zeit und findet auch auf gerade bei so einem Verein, und wir sind ja jetzt, also wir sind zwar mittlerweile so groß wie eine Kleinstadt, aber wenn du dir anguckst, wer da auf der MV ist, dann ist es halt auch ein Dorf. Das dann digital zu machen, weil es ist halt die Frage, wie viele von den jetzt 122.000 Mitgliedern da wirklich eingetreten sind, um den Vereinsbeirat zu wählen und die Satzungsänderung für die Verschiebung von Einberufungsfristen und wie viele halt einfach nur die Karten jetzt fürs Pokalhalbfinale haben wollten.
Ja, gut, aber ich fände es trotzdem, also ich fände es nicht so schlecht, eine Hybride tatsächlich.
Okay.
Dann kann man teilhaben, auch von woanders aus. Du hast zum Beispiel die Anreise nicht. Vielleicht kann man auch, wenn man krank zu Hause ist, sich trotzdem anschauen, wenn man nicht so krank ist oder sowas. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm.
Ja, anschauen ist das eine, abstimmen ist das andere. Ja, es ist halt, ist halt die Frage dann, wer schaltet sich vielleicht jemand nur zu einer Abstimmung ein und hat die Diskussion vorher nicht mitbekommen. Wobei du kannst auch rausgehen und ein Bierchen an der Bar trinken. Wiederkommen, wenn es heißt Abstimmung. Ja. Also, müssen wir jetzt auch nicht...
Wasser betrinken und gucken. Also.
Gibt es diesmal kostenloses Wasser?
Nee, keine, wahrscheinlich nicht. Ist es.
Vermutlich nicht. Okay, also auf jeden Fall, geht auf jeden Fall zur Mitgliederversammlung, wenn ihr könnt, solange sie noch in Präsenz stattfindet. Nehmt euer Wahlrecht wahr. Das haben wir ja vor einem Monat schon mal gesagt, als es um die Bundestagswahl ging. Und das gilt natürlich auch für die Mitgliederversammlung. des VfB. Lest gerne nochmal die Interviews, die wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten für Präsidium und also für Präsidenten und Präsidium geführt haben, durch. Schaut euch die Unterlagen an und dann, genau, trefft eine weise Entscheidung. Ich könnte, wie gesagt, mit echt fast allem leben bei dieser Mitgliederversammlung und das war nicht immer so. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir gleich auf das Spiel gucken, was auch mindestens genauso spannend war, kurzer Werbeblock, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr uns gerne über Patreon unterstützen mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Wenn ihr uns das erste Mal unterstützt, wenn ihr da einsteigt, kriegt ihr vom Erik ein Starterpaket zugeschickt und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr eine Belohnung auch, wie zum Beispiel der Daniel, der wird in jeder Folge genannt, weil er uns mit $10 im Monat unterstützt. Der Marc und der unterstrich Zylinder unterstützt uns mit $5 im Monat, die werden auch in jeder Folge genannt. Und auf dem Kakao-Level unterstützt uns beispielsweise der Patrick, der dieses Mal stellvertretend genannt wird. Vielen Dank. Bei PayPal könnt ihr uns so häufig unterstützen, wie und wann und wie, mit welchem Betrag ihr wollt. Und schon kleine Spenden helfen uns zum Beispiel. Der Chris kann das hier schon die ganze Zeit bewundern, meine neue Mikrofonhalterung zu finanzieren. Oder wir sparen uns halt an oder wir decken die laufenden Kosten des Podcasts damit. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. So.
Du hast gerade übrigens ein schönes Stichwort noch gegeben mit Kakao, das Kakao-Level. Hast du das Tor von Kakao beim Beckenbauer
gesehen? Nein, ich wollte es mir noch angucken.
Ha. Ha.
Er kann es immer noch. Ich
bin dahingeschmolzen. Er kann es immer noch. Es ist so, so schön gewesen.
Vielleicht hätten wir den doch nochmal die letzten Wochen einsetzen sollen statt Unter. Gut.
Die Figur ist ähnlich. Oh. Der Antritt auch. Nein, das ist jetzt gemein gegenüber Dennis.
Aber perfekte Überleitung zur Aufstellung gegen Leverkusen. Wir hatten ja schon letzte Woche gesagt, wenn er Unter gegen Kiel zur Pause runternimmt, dann kann er ihn nicht in der Startelf gegen Leverkusen aufstellen und so war es auch. Vorne spielten Woltemade und Demirovic. Ich habe hier die Aufstellung aus dem Kicker rauskopiert, die sieht wild aus. Also Woltemade und Demirovic vorne, Mio dahinter. Der Kicker hat hier, was ich nicht ganz so gesehen habe, aber er hat so gebaut, Leveling und Mittelstädt auf den Außenbahnen, Karasor und Stiller innen und hinten eine Dreierkette aus Hendricks, Altakil und Jeltsch. Und Nübel im Tor. Und ich fand das eigentlich, das war eigentlich genau das, was ich mir vorgestellt hatte, dass er nämlich Jeltsch auf die Rechtsverteidiger oder rechte Innenverteidigerposition zieht, weil er nämlich nicht das Risiko eingehen will, Wagnermann gegen Frimpong oder Grimaldo spielen zu lassen. Wie fandst du denn die Aufstellung?
Also spannend, sagen wir es mal so. Das mit Undav, klar, ich hab mich für Demirovic gefreut. Muss ich ehrlich sagen, dass er da jetzt gleich nach dem ordentlichen Auftritt in Kiel eigentlich die Chance bekommen hat, zu zeigen, hey, ich bin noch da und war für mich bis zu seiner Auswechslung einer der absolut stärksten bei uns, auch von Einsatz und allem, da kommen wir aber auch noch drauf. Was mich brutalst überrascht hat, war Alda Kiel hinten drin. Mhm. Auch wieder so, ja, er ist nicht fit, ja, er ist nicht fit, ja, er ist nicht fit, hier bitte 60 Minuten
zu beginnen.
Ja, genau. Ja. So, also, weiß
der ist halt
also
schnell.
Der muss ja eigentlich eine echte Granate sein, aber
ja.
Ja. Und jetzt ist er wieder bei der Nationalmannschaft und ja,
ich glaube wirklich, dass er eine richtige Granate ist. Der muss halt nur einfach mal konstant fit bleiben. Ne? Also, weil ich habe mich eigentlich schon die ganze Zeit auf den gefreut und dann konnte er die ganze Zeit nicht spielen. Ich fahre nicht
zur Nationalmannschaft schon wieder, ganz ehrlich. Und dann, aber ja, was weiß ich schon.
Ja.
Ich sag das so einfach. Jeltsch, für mich komplett nachvollziehbar. Ja. Hendricks hat mich tatsächlich überrascht. Ich denke auch wegen der Schnelligkeit hat er den Vorzug vor Chabot bekommen. Der Rest, ja, kann man so machen. Mio musste mal wieder eine Chance nutzen. Leveling muss immer noch reinkommen und Führig dann mal draußen zu lassen. Mutig. Mhm. Aber auf der anderen Seite kannst du dann sagen, ja gut, wir können aber auch noch einen Chris Führig von der Bank bringen und das ist jetzt auch nicht so verkehrt.
Ja, naja. Ich muss auch nochmal, wir kommen ja gleich auch noch mal in Finn Jeltsch zu sprechen, aber also ich finde das schon richtig krass. Ja, der hat jetzt der wurde eingewechselt, glaube ich, spät gegen das Spiel vor den Bayern, glaube ich, ne? Da stand er gegen die Bayern in der Startelf.
Ja.
Dann war gegen Kiel gesperrt und steht jetzt gegen Leverkusen in der Startelf. Also viel schwerer kann es eigentlich nicht werden und also Ich sehe hier gerade in der Ausstellung vom Kicker hat er eine 4 bekommen. Aber ich dachte, dass er 18 Jahre alt ist und irgendwie, keine Ahnung, ja, nur in Anführungsstrichen 30, 35 Zweitligaspiele gemacht hat. Wow. Also,
ja.
Beeindruckend. Ja. Gut. Wir gehen rein ins Spiel und Leverkusen war wenig überraschend, direkt sehr offensiv der VfB, aber sehr konzentriert im Verteidigen hinten, fand ich. Also auf jeden Fall, es ist klar, du musst diesen Ansturm erstmal überstehen, aber es sah auf jeden Fall schon defensiv wesentlich besser aus als die letzten Wochen, natürlich auch gegen eine viel gefährlichere Mannschaft offensiv, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Leverkusen ist ja schon, wenn die ins Rollen kommen, viel Spaß, das haben wir ja auch wieder gesehen. Aber mir hat der Einsatz gefallen, mit dem sie zu Werk gegangen sind. Und zwar definitiv. Und da ganz vorne zwei Männer zu nennen, einmal Maxi Mittelstädt und dann tatsächlich auch Medin Demirovic.
Ja.
Und zwar auch defensiv in dem Spiel.
Das ist mir auch aufgefallen, der hat viel nach hinten gearbeitet.
Und wie? Also eine Szene, ich weiß nicht, in welcher Minute das war, aber da hat er auch nach hinten gearbeitet und hat einen Leverkusener abgeräumt, einfach mit seinem Körper, Dingsen, und ist wegmarschiert nach dem Motto, nicht in meinem Stadion, Junge.
Ja.
Und das fand ich so ein Moment, wo ich sage, wow, das wünsche ich mir nicht nur von ihm, sondern das wünsche ich mir eigentlich von einem Atakan Karaso.
Mhm. Ja, und es war, glaube ich, auch genau auf der Position, wo Karaso eigentlich spielt. Ja. Ja. Es gab so ein paar Unsicherheiten, also Hendricks, der diesen Ball dann irgendwie relativ gezielt ins neben das eigene Tor schießt.
Oh, zum Glück schießt er neben das Tor, meine Güte. Ja. Du willst nicht wissen, was da in der Kurve los war.
Aber ich muss sagen, alles in allem fand ich die Anfangsviertelstunde echt, auch nach dem Kiel-Spiel und nach dem, wie scheiße wir da reingekommen sind, gut. Und vor allem gekrönt dann eben durch diese 1-0 von Demirovic, wo du dich dann wirklich auch für die gute Anfangsphase belohnst, finde ich. Und also das ist wirklich, also verglichen mit letzter Saison und angesichts unserer Ausgaben und so weiter und so fort, war das ja das echt ein paar beschissene Wochen. Ja? Und dann hast du aber diesen Angriff, wo der VfB schnell umschaltet, Mittelstädt legt sich den Ball zuerst vor, er kämpft ihn sich dann aber wieder zurück. Also ich fand, also Mittelstädt in der Szene, Wahnsinn. Ja? Also wie er da rangeht, sich vom Leverkusen einfach den Ball wieder zurückmopst, legt ihn in die Mitte auf Woltemade, der dreht sich einmal, legt den Ball raus zu Leveling, knallt ihn in Captain Leveling-Manier drauf und Demirovic macht den Nachschuss rein. Das ist eigentlich all das, was uns in den letzten Wochen gefehlt hat, oder? Zweikampfstärke, Ballsicherheit, Mut, Wille und dann aber auch das dastehen, wo man stehen muss als Stürmer.
Ja, aber das ist halt Demirovic, da muss er stehen als Mittelstürmer. Ganz einfach, und da muss er da sein. Und das war er in dem Fall auch wieder, wie gegen Kiel. Ja. Er stand genau richtig und er hat alles draus gemacht, was er draus machen konnte. Aber auch da, Maxi Mittelstädt, brutal. Was der an dem Abend, wie gesagt, runtergerissen hat, fand ich absolut brutal. Und das war so ein Angriff, wo man gesehen hat, ey, so kann es gehen. Und dagegenhalten mit der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, war die erste Viertelstunde folgerichtig, dass der VfB in Führung geht. Es war nicht unverdient.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich freue mich einfach über so einen gut rausgespielten Angriff, weil ich hatte ja gerade aufgezählt, was da alles gestimmt hat, was die letzten Wochen eben nicht gepasst hat. Und das ist halt so ein bisschen mit anderem Personal, aber das ist so ein bisschen den VfB, wie wir ihn aus der letzten Saison kennen und wie wir ihn, also wo du auch weißt, das können die, ja? Die können so schnell spielen, die können mutig nach vorne spielen, die können sich die Bälle erarbeiten, die haben sich ja viele Bälle erkämpft im Mittelfeld, zumindest in den ersten 60 Minuten. Und ja, also richtig geil, leider nicht vor der Cannstatter-Kurve, sondern vor der Untertürkheime, aber nichtsdestotrotz. Richtig geiler Start und ja, Leverkusen, die sind, finde ich, immer gefährlicher. Irgendwas schrieb mir bei Twitter, naja, die waren ja harmlos. Keine Ahnung, Leverkusen ist für mich eine Mannschaft und das sollte sich ja dann gegen Ende des Spiels auch bewahrheiten, die immer gefährlich werden können. Schick schießt dann in der 21. Minute nach einer Flanke von Grimaldo weit drüber. War Leverkusen wirklich so schwach in der ersten Halbzeit deiner Meinung nach oder hatten wir die einfach sehr gut im Griff? Ich sag nicht beides.
Sie kamen nicht zu diesen ganz klaren Torschancen, fand ich. Und das resultierte daraus, dass, also ich habe jetzt gerade mal kurz geschaut, wie der Kicker das bewertet hat. Die haben Frimpong eine 2 gegeben. Das ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil Maxi Mittelstädt dem komplett den Zahn gezogen hat. der hat, also Maximilian Stett hat an dem Spiel oder in dem Spiel wirklich gezeigt, wie man gegen Frimpong verteidigen muss, dass man den richtig wegfrustrieren kann und alles. Mhm. Und sie standen gut, die Einstellung war da. Man hat gemerkt, sie wollen. Und sie haben sich so ein bisschen angefangen, Selbstvertrauen zurückzuarbeiten am Anfang und auch in der ersten Halbzeit. Und wie gesagt, die Führung nach der Viertelstunde war verdient. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Leverkusen eigentlich eine richtige Torschuss hatte. Also ich habe jetzt, ich weiß auch hier irgendwo nicht, wo eine dabei stehen sollte.
Also, Schick, mit so der halt drüber schießt, aber ansonsten.
Ja, aber auch das war ja auch eher so ein mehr ein Field-Goal-Versuch wie ein Torschuss. Ah. Also es kam viel zu wenig von Leverkusen. Also nicht, dass ich das enttäuschend finde, sondern eher, sie kamen nicht dazu. Ah. Weil der VfB, also auf links auf jeden Fall, sehr, sehr gut verteidigt hat. Hendricks fand ich tatsächlich da auch schon, hatte den einen oder anderen Wackler drin. Auch Alter Kiel hat mal das ein oder andere Anspiel gehabt, wo du gedacht hast, Junge, wie viel Millionen Euro hast du gekostet? Bitte? Der dann auch wieder ausgebügelt hat. Also so ist nicht. Deswegen, ich fand, sie standen stabil und sie hatten eine Antwort auf Leverkusen.
Ja. Ja, und wir wurden ja auch selber nochmal gefährlich. Also wollte mal mit einer Chance Mio, beides Schüsse, die geblockt werden, Jelsch dann auch wieder richtig geil nach einer Ecke, wo er den Ball dann einfach mal Volley nimmt und draufzieht. Und auch die ein oder andere Szene, wo er dann wirklich den Ball sich einfach mal nimmt und nach vorne geht. Ich sag nochmal, mit 18 Jahren, ja, also das ist ja Wahnsinn. Ja, wir haben nun schon eine Folge nach Finn Jelsch benannt, deswegen höre ich es auch mit der Schwärmerei.
Rund um den Finn Jelsch.
Ja. Es gab dann in der 27. Minute Gelb für Caruso nach einem taktischen Foul an Palacios. Ansonsten passiert da eigentlich in der ersten Halbzeit nicht mehr so wahnsinnig viel. Der VfB hat das Spiel im Griff. Kurz vor der Pause gab es nochmal eine Doppelchance durch Mio und Stiller. Und ich finde auch, wir kommen ja gleich noch in der zweiten Halbzeit auf Mio beim 2-0, aber der hat auch in der ersten Halbzeit schon eine wesentlich bessere Leistung gezeigt als zuletzt, oder?
Naja, das ist doch nicht so schwer.
Also, das stimmt.
Das ist gemein jetzt, ja, aber tatsächlich auch Enzo Mio war einigermaßen klar in den Aktionen und fand ich einen ordentlichen Auftritt. Ich denke, er kann mehr, vor allem was deinen Abschluss angeht. War vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, wie so von vielen. Also der ersten Halbzeit, ja, bleib ich bei Hendricks so ein bisschen, der wo abgefallen ist, vielleicht noch ein bisschen mit Abzügen Lebeling. Aber ansonsten war es absolut in Ordnung.
Ja, und ich fand es auch in Ordnung. Ich fand es auch in Ordnung, dass es nur 1-0 stand, weil also du hattest jetzt nicht viel mehr Chancen, was mich aber auch gegen Leverkusen jetzt nicht überrascht. Also, da kriegst du halt nicht viele Chancen. Und du hast die Chance, aber die du hattest genutzt.
Die wenigen, wo du hattest, hast du gemacht.
Ja, ich meine, das war gegen Kiel auch so. Da hatten wir halt insgesamt leider nur 2 Torschüsse, glaube ich, oder 2 Schüsse aufs Tor, die beide drin waren. Das ist aber gegen Kiel, ist das eher ein Armutszeugnis, bei allem Respekt vor Kiel, gegen Leverkusen. Ja, da musst du halt, da kriegst du eine Chance, die machst du rein, fertig. Ja, und dann geht's weiter in der zweiten Halbzeit. Und dann hast du halt die zweite Chance, die richtige, und machst das 2-0 durch Woltemade, über das ich jetzt gerne sprechen würde. Und das war, also 1-0 hat mir schon gut gefallen, weil es so gut erkämpft war. Das 2-0 war auch schon ziemlich geil, muss ich sagen. Mio, der sehr viel Platz hat, setzt Woltemade ein, Woltemade auch super viel Platz und macht das Ding aber auch rein. Also da fand ich Woltemade in der Situation richtig gut, Woltemade auch, aber ich wollte jetzt erstmal über Mio sprechen. Mio, so wie ich es eigentlich von ihm erwarte, dass er die Freiräume nutzt und dann einen vernünftigen Pass vorne reinspielt. Genau. Ich weiß nicht, was ich zu Woltemade noch sagen soll.
Ganz ehrlich, wie abgefuckt vorm Tor kann man sein?
Ja.
Also da, in so einem Spiel, in so einer Situation, so ein Ding reinzuhämmern. Und das war aber wirklich, ja, bei Nick Woltemade, der einfach läuft. Also das war jetzt dann wie viel das Tor? Das
ich wollte gerade nachgucken, 9. ich meine, es ist 8. oder 9. Aber ja, es ist, also, und der kam ablösefrei.
Neun Tore jetzt
in der Saison. 9 Tore, ja. Und das ist halt krass. Also dafür, dass du halt ablösefrei kommst und vorher erst einmal getroffen hast. Und jetzt trifft er, genau, 9. Tor im 21. Spiel, also mittlerweile trifft er im Schnitt jedes zweite Spiel.
Ja.
Und das ist schon krass. Und ja, auch super Technik, super freigelaufen auch. Also so ärgerlich das ist, dass Undorf weiterhin nicht weiß, wo das Tor steht, Nick Woltemade jetzt zu haben, ist schon sehr, sehr viel wert. Dann stand es und nicht nur, wie das Tor gefallen ist, sondern auch der Zeitpunkt, weil das ist normalerweise der Zeitpunkt, wo wir sagen, oh, jetzt zweite Halbzeit wird, aber da müssen wir schon mal und normalerweise steht es dann schon 1-1, bis du den das zu Ende gesprochen hast.
Ich möchte da ganz kurz eine kleine Anekdote vom Stadion erzählen. Wir waren nämlich in der Pause kurz draußen, um uns nochmal mit Getränken zu versorgen. Mhm. Und standen ein wenig länger an, weil natürlich die Kasse, wo wir standen, war irgendein Defekt an der Kasse und es hat dann gedauert und gedauert. Und dann ist natürlich auch Unruhe entstanden. Und dann meinte der hinter uns so, ja, wenn das so weitergeht, verpassen wir noch den Anstoß und die ersten paar Minuten von der zweiten Hälfte. Und ich habe dann gemeint, ja, aber beim VfB passiert ja nie was direkt nach dem Anstoß. Und schallendes Gelächter um uns herum. Also es war gleich mal so die Stimmung retten. Aber ja, war ein Top-Zeitpunkt. Also für ein zweites Tor war es ein Top-Zeitpunkt, aber ich habe da schon gesagt, du musst, glaube ich, mindestens 4 machen, bis sie wirklich mausetot sind. Oder halt jetzt mal sie so, ich will nicht sagen anrennen lassen, aber so frustrieren weiterhin, dass sie den Spaß dran am Spiel verlieren.
Ja, ich habe in der ersten Halbzeit schon getwittert, ich sage nichts, bis ich hier 2-0 steht, Leverkusen macht 3-0. Das war leider sehr prophetisch, dieser Tweet. Genau, aber der VfB lag 2-0 in Führung und eigentlich, du hast recht, ja, eigentlich musst du die 4 schießen, aber eigentlich bist du damit in einer Situation, wo du erstmal, klar, du hast noch fast eine ganze Halbzeit zu spielen, vielleicht war das schon ein bisschen früh, aber es ist halt auch erstmal ein Wirkungstreffer. Und eigentlich müsstest du dann in der Lage sein, erstmal ein bisschen Ruhe in den Laden reinzukriegen. Das ging leider nur so bedingt gut. Also erstmal gab es Gelb für Jeltsch nach dem Foul an Hinkapi, wurde glaube ich ausgesprochen. In der 51. Minute, dann musste der VfB den Ball relativ wild hinten rausschlagen in der 53. Minute, wo du schon gemerkt hast, es wird langsam ein bisschen brenzliger und dann kommt halt dieses 2-1 durch Frimpong. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das nächste Tor, was du dir eigentlich schenken kannst. Also weil es kommt diese Flanke von Andrich rein, Karasor spitzelt dann den Ball irgendwie so, keine Ahnung, so halbgar raus, also so ein bisschen wie Chabot gegen wen war das, wo er den so dumm nach vorne geklärt hat, gegen Hoffenheim. Ich glaube, es war gegen Hoffenheim. Oder gegen Wolfsburg, ich weiß nicht, ich glaube, war gegen Hoffenheim. Genau. Und genau, die Flanke kam nicht von Andrich, sondern der spitzelte den Ball dann zu Andrich, dessen Schuss wird dann abgeblockt und kommt direkt zu Frimpong und der zieht halt von halb rechts ab. Der Ball schlägt im langen Ecke ein und steht 2-1. Fandst du, der war haltbar für Alex Nübel? Ich habe hier der Leute gesehen, die gesagt haben, oder gehört, die gesagt haben, naja, so ein das 2-1, das kann man als Nationaltorhüter auch mal halten.
Ich sag's mal, ich gehe es mal anders an, bevor wir über Alex Nübel da reden. Das 2-1 ist in der Form eigentlich vermeidbar, wenn sie hinten einen besseren Job machen. Mhm. Und das hat Finn Jeltsch in der ersten Halbzeit ja auch schon mal gemacht und auch in der zweiten, glaub zu Beginn, der hat einfach mal Bälle auch auf die Tribüne rausgehauen. Ja. Und das fand ich mal wieder erfrischend, sowas zu sehen, während Alex Nübel mal ab und zu so ein Sven Ulreich Gedächtnisabschlag gemacht hat im Seitenhaus. Also die Situation erstmal, das finde ich, darf so nicht unbedingt entstehen. Dann geht's weiter mit, dass natürlich ein bisschen Spielglück da für Leverkusen auch dabei war. Mhm. Okay, jetzt komplett von Pech für den VfB zu reden. Ja, so Situationen gibt's. Wenn's eh gegen dich läuft, läuft's so oder so gegen dich. Das kennen wir wieder mit. Mal springt der Ball für dich, mal springt er gegen dich. Aktuell springt er halt auch ein bisschen gegen den VfB. Und dann, ja, kann man das als Nationaltorhüter verteidigen. Ich tue mir da immer ein bisschen schwer, weil wir stehen da nicht zwischen den Pfosten und wir wissen dann auch nicht so genau, wie der Ball dann wirklich da ankommt und alles. Deswegen, ich sag's mal so, ja, aber kein Muss.
Ja, also sehe ich auch so, weil also der kommt schon, also Frimpong hat halt schon, schießt schon relativ hart und der kommt aus einem doofen Winkel und ist relativ aus kurzer Distanz. Also so schnell musst du erstmal runterkommen, finde ich, aus der Position. Also ich mache den Nübel keinen großen Vorwurf. Ja, es ist halt einfach ein bisschen fahrlässig verteidigt. Du erwartest dann halt aber auch nicht unbedingt, dass der Ball dann dieser Schuss von, also du blockst ja den Schuss von Andrich quasi, aber der springt halt scheiße. Ja, und das war eigentlich mal das erste Mal. Vielleicht sagst du einfach einen Ball. Am Sonntag, das ist nicht das erste Mal, dass der dann scheiße durch die Gegend springt und du dann halt, und Leverkusen ja dann quasi, also das sind ja fast alle Tore von Leverkusen plus unser 3-1, zu dem wir gleich kommen, außer dem 4-3 am Ende sind ja irgendwelche komischen Ping-Pong-Bälle, die dann plötzlich irgendwem vor die Füße fallen oder gegen irgendjemanden prallen und dann ins Tor gehen. Ja, in dem Fall lief es halt entsprechend gegen uns. Wie war denn so dein Gefühl nach dem 2-1? Ja, erst 56. Minute, das ist Leverkusen, das Leverkusen.
Ich habe tatsächlich gesagt, es ist zu früh. Es war einfach zu früh, weil auch bis zu dem Zeitpunkt mir immer noch so die klaren Chancen für Leverkusen gefehlt haben. Und dann holst du sie quasi, ich will jetzt nicht sagen, holst du sie wieder komplett ins Spiel zurück, aber du lässt sie wieder am Leben. Und ich könnte langsam kotzen, wenn wir das jede Woche sagen.
Ja.
Nur, ja, es war einfach zu früh.
Ja. Ja, das ist es halt. Also du musst halt, das waren jetzt 7 Minuten oder was war es? Und für das 2-0, 48. Ja, es waren 8 Minuten. Und du musst einfach länger und ja, du darfst halt diese Szene gar nicht erst entstehen lassen. Und was mir aufgefallen ist, und das ging so ab der 60. Minute los, dass der VfB immer mehr Zweikämpfe im Mittelfeld verloren hat. Das hatte sicherlich dann auch mit den Einwechslungen zu tun. Direkt nach dem 2-1 kam Boniface rein für Grimaldo. Den habe ich ja eh gefressen nach dem Supercup. Und Adli für Garcia, den habe ich auch. Ich weiß nicht, der Adli, ich glaube, der hat im Pokal dieses 2-2 gemacht oder den Anschlusstreffer damals. Im Pokalviertelfinale letztes Jahr. Ja, und das ist natürlich klar, bringst direkt einen Stürmer rein. Boniface ist auch sehr, sehr physisch, das hat man auch in einigen Situationen gesehen. Und da hast du halt sofort gesehen, okay, Leverkusen und Alonso, die haben Lunte gerochen. Deswegen bringst du halt sofort so zwei Offensive. Schick hatte eine Chance, Lebling hatte eine Chance, es war noch relativ ausgeglichen. Und dann kommen wir nur 8 Minuten später. 6 Minuten später macht der VfB das 3-1 und zwar durch ein Eigentor von Granit Xhaka, was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat. Ich kann wenige Leverkusener leiden und der gehört zu denen, die ich zwar gerne in der eigenen Mannschaft hätte, aber solange er für Leverkusen spielt, finde ich ihn ganz, ganz schlimm. Radetzky mit einem Ulreich Gedächtnisabschlag, muss man schon fast sagen. Der Kompost wendet zurück. Leveling spielt den Ball dann, spielt Demirovic in der Mitte an. Demirovic schießt Radetzky an, aber Granit Xhaka steht so doof da, dass der Ball von seiner Hand abprallt und ins Tor trudelt vor der Cannstatter Kurve. Wie war es im Stadion, als das Ding reinging?
Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade auf dem Weg zur Toilette. Ich bin gerade die Treppe runter, dann bricht der Jubel aus und ich sage, ja, vielen Dank dafür. Es war aber schon, es wirkte wie ein Brustlöser für die Cannstatter Kurve auch nochmal, weil die Anspannung mit nach dem 2-1 einfach weg war. Mhm. Und dann war eigentlich viele, denke ich, auch bei mir war dann erstmal so der Gedanke, also erster Gedanke war, ja, ich gehe trotzdem aufs Klo. Zweiter Gedanke war, okay, das müsste denen doch jetzt auch ein Stück weit den Stecker ziehen. Mhm. Wenn du kurzzeitig reinkommst und dann eigentlich auch offensiv einwechselst und dann das Ding fängst gleich wieder und der alte zwei Tore Vorsprung wieder da ist, das sollte dir doch irgendwo den Stecker ziehen. Das war so meine Hoffnung. Und das dann verbunden mit, ja gut, vielleicht kannst du dann doch noch eins nachlegen, weil die jetzt gerade nicht so gefestigt wirken. Und da wären wir bei dem Punkt mit, da musst du schon 4 machen gegen die, damit du eine Chance hast zu gewinnen.
Ja, und selbst das hätte dann nicht mehr gereicht. Aber ich finde zum einen auch gut, dass der VfB natürlich dann auch wieder dieses, es geht direkt weiter. Ja, du legst direkt wieder nach, auch wenn du natürlich ein bisschen Glück dabei hast. Aber das gehört dann halt, also das musst du dann halt auch haben.
Ja, ja, aber das ist jetzt auch wieder, das ist jetzt wieder gerade das Glück, was jetzt Demirovic sich halt wieder erarbeitet hat. Auch.
Ja, ja.
Also im Stadion wurde er als Torschütze gefeiert, klar. Und trotzdem, er kommt in diese Situationen und er ist dann handlungsschnell und wenn der Schuss so ein halber Rückpass gewesen wäre, dann wäre der Torhüter den gehalten und er hätte nicht irgendwie anders abwehren müssen und. Deswegen, da möchte ich eigentlich auch nochmal ein Stück weit Demirovic tatsächlich vorheben und sagen, der hat ein echt gutes Spiel gemacht. Ja. Der war sehr, sehr präsent da vorne und hat echt Gefahr ausgestrahlt.
Ja, auf jeden Fall. Also das war, ich hoffe, dass er sich das jetzt beibehalten kann und dass er jetzt nicht wieder wie 2 Monate, gut, ist die Saison vorbei, im Loch verschwindet. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ihm das jetzt richtig Auftrieb gibt, weil das ist einfach auch jemand, der braucht, wie jeder Stürmer, aber ich glaube, er nochmal besonders, der braucht einfach diese Erfolgserlebnisse, um sich da auch rauszuarbeiten. Und ja, also ich hatte auch das Gefühl, okay, jetzt ist das Spiel immer noch nicht vorbei, aber immerhin schon nur noch 28 Minuten reguläre Spielzeit. Jetzt kann man daraus was machen. Und du hast halt diesen Rückschlag mit dem 2:1 verarbeitet. Nach einer gelben Karte gegen Woltemar in der 64. Minute dauerte es dann aber wieder nur 6 Minuten, bis Leverkusen wieder rankam. Und ja, so ein 3:2 in der 68. Minute, da weißt du, also hatte ich zumindest das Gefühl, oh, jetzt wird's brenzlig. Auch wieder so ein Flipperball in der Ecke kommt rein, fällt Hincapié vor die Füße und der knallt ihn einfach rein. Also ansatzlos kann man auch, glaube ich, wenig machen. Das ist auch wieder so ein, also das ist natürlich eine gute Technik, muss man auch mal sagen. Ja, also ich weiß nicht, was ich zu dem Tor sagen soll. Es ist einfach super nervig, ist wieder nach dem Standard. Und du schaffst es halt nicht, das sauber so rauszuklären. Weil wenn du den sauber rausklärst, dann kommt halt auch ein Kapier nicht an den Ball. Aber das machst du halt nicht. Und das ist halt das Problem in der Situation.
Ist tatsächlich genau das, wieder nicht sauber geklärt, wie du sagst. Und dann halt, das war der perfekt getroffen, den Ball. Also den trifft er wahrscheinlich auch, bloß ja, einmal in der Saison, wenn es gut
läuft. So wie Skripski letzte Woche.
Ja, und irgendwie ziehen wir solche Tore vielleicht auch gerade magisch an. Aber das war schon, also dass der Ball, das war der Captain Leveling Powerschuss auch auf Seiten von Leverkusen mal. Ja. Verdammt ärgerlich, ich wollte jetzt gerade ein anderes schönes Wort sagen. Es war einfach verdammt ärgerlich, dass es so schnell auf so eine Art wieder passiert, weil es gibt ja verschiedene Arten von Toren und diese Art von Tor war tatsächlich ein richtiger Weckruf, weil da war richtig Power drin. Mhm. Und ich hätte mir gewünscht, dass er den irgendwie auch Richtung Leverkusen-Block schießt und da vielleicht einen der netten Leverkusener Fans vielleicht als Gedächtnis mit an den Kopf knallt. Also, sorry, liebe Auswärtsfans, aber die habe ich tatsächlich gefressen. Das war irgendwie, Ende der ersten Halbzeit war ein medizinischer Notfall, glaube ich, auf Seiten der Leverkusener. Es wurde der Support erstmal eingestellt. Und nach dem Finish, nach dem Schlusspfiff, nachdem die Mannschaft von Leverkusen in der Kurve war, schreien die Leverkusener Fans Stuttgarter Arschlöcher.
Ja.
Nach diesem Spiel und alles. Und dass da tatsächlich am Ende nicht noch mehr passiert ist. Naja.
Naja, was willst du von der Kurve halten, die Choreografien für eine Firma?
Kürfchen.
Also, Kürfchen. Ja, also die waren ja auch wieder nicht, die Kurve war ja irgendwie.
Das fand ich aber eine schöne Durchsage übrigens im Stadion. Als es die Zuschauerzahl durchgesagt wurde mit 59.000, ist der Heimbereich ausverkauft.
Ja. War nicht anders zu erwarten. Und dann wechselte der VfB aus nach dem 3:2. Undav kam rein für Mio und Wagnermann für Leveling. Und das ist die Frage, ist es eine gute Idee, 2 Spieler einzuwechseln, die momentan total außer Form sind, für 2 Spieler, die zumindest Mio, finde ich, eine gute Partie gemacht hat, Leveling auch okay. Wie fandst du die Einwechslung von Undav und Wagnermann für die beiden?
Ich sag's mal so, im Vergleich zu Wagnermann ist Undav in Topform.
Das stimmt,
also,
ja.
Und das ist echt heftig. Also Undav für Mio kann man machen, tatsächlich, weil Enzo war, glaube ich, auch kräftemäßig dann irgendwann durch, weil es schon sehr, sehr anstrengend das ganze Spiel auch war, weil es sehr, sehr kräftezehrend war. Das gleiche gilt für Leveling, nur ich weiß tatsächlich nicht, ob ich da dann, der Gedanke war sicherlich, ja, wir sichern hinten ab, nur haben wir wirklich niemanden, der das auch noch spielen könnte oder der da hinten rein könnte, gerade weil Wagnermann kam ja rein und hat genau das gemacht, was er gegen Bayern auch gemacht hat. Er stolpert halb über seine Füße, verliert dabei den Ball und was weiß ich was. Ich durchgedreht. Also, und er hat tatsächlich auch in der Kurve nicht mehr den allerleichtesten Stand.
Mhm.
Also, wenn es heißt, Joscha Wagnermann kommt und es kommt, dann.
Ja, und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Also, warum kannst du nicht Leveling drauflassen? Warum musst du, also Wagnumann, also du hast, hat ja einen Grund, warum du hinten Jeltsch aufstellst und nicht Wagnumann in der Startelf, wenn wenn Stärkü immer noch gesperrt ist jetzt. Und warum bringst du ihn rein?
Bring doch Charkes dann mal.
Ja, und warum bringst du ihn rein, wo du gerade sagst, okay, es steht 3-2, du musst eigentlich hinten dicht machen. Und dafür Mio, ja, finde ich in Ordnung. Weil dann hast du mit Demirovic, Undav und Woltemar da halt drei vorne drin, die gegebenenfalls dann den Sack zumachen können, aber hinten Wagnumann für Leveling, ja, konnte ich auch nicht nachvollziehen. Ich glaube, damit hat sich Sebastian Hoeneß auch keinen Gefallen getan in dem Moment. Robert Andrich geht dann zum Glück auch bald raus, nachdem er noch ein Gelb für ein taktisches Foul gesehen hat. Dann gab es diese Chance von Undav und das ist auch so wieder ein bisschen so, also das, was Woltemar da auch, und aber vor allem Demirovic gerade richtig machen. Ich weiß nicht, was Undavs Matchplan gerade ist. Also er hat diese Chance in der 76. Minute, wo er dann halt im Strafraum an den Ball kommt, dann versucht er, den irgendwie reinzuzirkeln. Und ich denke, ja, kann man machen, aber es ist irgendwie jetzt nicht die zwingende Torchance. Ist das jetzt gerade das Beste, was dir in dem Moment einfällt? Versuchen, den da irgendwie reinzuheben. Also ich verstehe es nicht. Es hat so ein bisschen was, ich möchte mich ja nicht auf Undav einschießen, aber es hatte so ein bisschen Standfußballer-Vibes. So nach dem Motto, ich stelle mich jetzt mal hier hin und dann hatte er relativ viel Platz und dann versuchte halt das Ding irgendwie ins Eck zu zwiebeln und dachte mir so, dachte ich mir. Ja. Also da habe ich mir auch wieder von ihm mehr erwartet, auch in der Situation generell im ganzen Spiel.
Ja, aber da stand es halt 3-1 noch, ne?
Nee, da stand es 3-2.
Ah, stimmt.
Da kam er erst nach dem Anschlusstreffer rein.
Ja. Stimmt, mein Fehler. Ja, trotzdem, es ist halt sein Spiel. Wenn er reingeht, dann reden wir ganz andere Sachen.
Ja, natürlich. Aber also mein Vertrauen, dass so Dinger dann reingehen, oder meine Zuversicht schwindet dann halt auch in so einer Situation. Und man hat ja auch sonst dann nicht viel von ihm gesehen. Genau, dann gab es den nächsten Wechsel in der 77. Minute. Chabot kam rein für Al-Dakil und El Bilal für Demirovic. Und auch von El Bilal hätte ich mir irgendwie nach dem Auftritt in Kiel ein bisschen mehr erwartet. Kannst du es nachvollziehen, dass er Demirovic runternimmt nach 77 Minuten? Bei dem Spielstand?
So wie Demi drauf war, tatsächlich nein. Weil der Demirovic an diesem Tag von den ganzen Leuten auf dem Feld, und da nehme ich einen Karaso mit rein, da nehme ich einen Stiller mit rein, mit Abzügen, also ohne Maxi Mittelstädt, der für mich einer der Spieler dieses Spiels war, auch wenn er beim Kicker, was er sich mit was bewertet wurde. Das war ein Führungsspieler an diesem Tag.
Mhm.
Der ist vorangegangen, der hat eine Körpersprache gehabt.
2,5 übrigens hat er vom Kicker.
Ja. Aber trotzdem, der hatte eine Körpersprache der Demi drauf nach all den Wochen. Und das war so dieser Demirovic, wo man nach Augsburg geguckt hat und gesagt hat, guck dir mal den an. Also das, Und wenn der aus diesem Loch, in dem er jetzt war, gerade rauskommt und uns so sich dahinstellt, kann der ein richtiger Faktor für uns werden. Und zwar ein extrem wichtiger Faktor. Deswegen habe ich es tatsächlich gut. Du kannst sagen, ja, man versucht vielleicht nochmal mit El Bilal was Frisches, Schnelles reinzubringen für ihn. Nur, weiß ich nicht. Von da hat mir dann wie heißt es schön im VfB-Fehl, dann Ankerspieler, habe ich jetzt gelesen. Den hast du, glaube ich, in dem Spiel rausgenommen, in der 77. Minute.
Ja. Ja, also da kommen wir auch noch zu, dass der VfB dann immer mehr die Kontrolle auch über dieses Spiel verloren hat, die du ja lange eigentlich hattest. Ja? Du hattest ja. Du führst 2-0, du führst 3-1, du hast eigentlich die Kontrolle über dieses Spiel, aber dann wirst du kopflos, dann spielst du wieder wie in einem Supercup, ja, wie gegen Mainz in der Hinrunde. Und dann passiert halt das, was nicht passieren darf. Erst Adli mit einer guten Chance in der 82. Minute, wo er knapp vorbeisteht, und dann ist 88. Minute, da steht immer noch 3-2. Du denkst, okay, ja, ein bisschen Nachspielzeit ist noch, aber da steht so ein 87 Doppelpunkt irgendwas auf der Uhr. Und dann kommt diese Flanke vom Boniface rein und dieser Reingabe und Stiller hält halt einen Fuß rein und das Ding geht rein. Das ist halt auch wieder dieses, wie die anderen beiden Tore von Leverkusen, der Ball fällt halt einfach dumm, ja, und du hast aber dann halt schon wieder diese Führung verspielt. Ja, keine Ahnung, ich finde, da kannst du Stiller auch keinen Vorwurf machen. So Eigentore sind meistens halt unglücklich. Ja, also klar kann man immer sagen, bleib mal weg. Aber das ist ja nicht, dass er bewusst die Entscheidung trifft, da jetzt den Ball in die Richtung zu lenken. Das ist halt einfach unglücklich, aber es nervt halt. Also es nervt halt, dass du durch so eine Situation dann wieder deine Führung verspielst. Und mir war schon klar, dass wir da nicht nochmal zurückkommen und nicht noch zwei weitere Punkte holen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Mich hat's fürchterlich geärgert, weil sie da wirklich angefangen haben, die Sachen, die sie zuvor wirklich extrem gut gemacht haben. Und ich sag jetzt mal bis zur 77. Minute gut, richtig gut gemacht haben, wirklich mal wieder mit dem Arsch einzureißen. Alles, was du dir aufgebaut hast. Und ja, kann passieren. Ich meine, Eigentore passieren. Können wir bei Granit Xhaka nachfragen. Unglücklich. Auch da, wenn er ein bisschen anders an den Ball kommt, sieht es wieder anders aus. Reden wir wieder über eine andere Szene oder ja, irgendwas anderes. Und deswegen, hat es mich fürchterlich geärgert. Und ja, ich habe dummerweise gesagt, pass auf, die machen nur ein Viertes.
Ja.
Geb's offen zu.
Ja, ich habe da nur, als es noch 3-2, kurz vor dem Tor sagte ich noch, guck mal, so meiner Frau, guck mal, es steht 3-2, vielleicht haben wir sie diesmal. Ja. Und es ging ja weiter. Führig kam ja für Mittelstadt rein und also da muss ich ganz ehrlich sagen, ne, gut, die gelbe Karte für Alonso wegen Beckers ist mal außen vor. Dieses 3-4 durch Schick, dass ein Führig, der gerade reinkommt, sich von einem Frimpong auf der Außenbahn, der durchgespielt hat, noch Meter abnehmen lassen. Führig, der ja nur echt nicht langsam ist. Und ich meine, gut, sobald diese Flanke geschlagen war, da kannst du in der Mitte auch machen, was du willst. Die kam so perfekt aus dem Halbraum. Solange du nicht vor Schick am Ball bist, was aber schwierig ist in so einer Situation, so eine Flanke wegzuverteidigen, kannst du vergessen. Ich muss ehrlich sagen, das kreide ich Führig an, weil das darf dir nicht passieren. Und ich verstehe aber auch ehrlich gesagt nicht, warum man Mittelstädt nicht drauflässt, weil Führig ist halt auch, ist nicht das erste Mal, dass Führig defensiv halt, der ist nicht defensiv stark. Trotzdem musst du das verteidigen können, wenn du erwartest, für die Nationalmannschaft nominiert zu werden.
Ja, Lennart, aber das ist genau das. Das Erste ist, warum nimmst du Mittelstädt nach so einem Spiel runter? Also die paar Minuten hätte er, glaube ich, noch durchgehalten.
Ja.
Und der hat ja komplett, der hat mit den Zuschauern interagiert. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat im Fernsehen, wie er sich hingestellt hat und auch die Gegengerade aufgeputscht hat.
Ja, ich habe das eine gesehen, wo es Abstoß gibt statt Ecke, was er dann richtig feiert.
Ja, solche Sachen. Also der war voll drin, der war richtig drin und der hatte wirklich auch das Messer zwischen den Zähnen und der hat sich gewehrt. Der hat sich, und deswegen für mich auch Mittelstädt einer der Top-Spieler in diesem Spiel. Und dann nimmt er ihn runter und ich so, weil, ja, okay, und wie spielen wir jetzt hinten links?
Mhm.
Und da ist wirklich dann die Frage. Also, ich meine, ja, Chabot war mit drauf inzwischen.
Mhm.
Aber dann Hendricks auf links rauszuschieben, also eigentlich nimmst du einen defensiven raus und bringst einen offensiven, in der Situation, weiß ich nicht. Also tatsächlich war das der zweite Wechsel, weil da hast du den zweiten Ankerspieler an dem Abend auf jeden Fall rausgenommen.
Ja. Dann macht Leverkusen fast noch das 3-5, aber das war auch egal. Ich muss sagen, ich war lange nicht mehr so angefressen nach dem Spiel wie nach dem. Das letzte Mal war, glaube ich, Frankfurt, aber da war ich auch nicht im Stadion. Und nach einem Tag überlegen habe ich mir gedacht, okay, Alter, das Spiel kotzt sich echt nur so an, weil du nach den letzten Wochen diese Punkte so dringend brauchtest und du hast endlich mal, also abgesehen davon, dass du mal eine Chance hattest, die Leverkusen endlich mal zu schlagen.
Ja, ich habe auch gedacht, das sind sie fällig.
Ja, und vor allem, aber du hättest halt mit einem Heimsieg gegen Leverkusen, hättest du diese ganzen Scheißspiele in der letzten Zeit wieder ein bisschen, wäre das wieder ein bisschen versöhnlicher gewesen. Und andersrum, wenn wir gegen Kiel nicht Punkte liegen gelassen hätten, gegen Hoffenheim, gegen Wolfsburg, gegen Gladbach, gegen Mainz, dann kann ich auch mit zum Spiel leben, dann ist das zwar bitter, ja, aber dann ist das halt so bitter wie das Pokal aus letzter Saison. Ja, ist scheiße, aber ist halt Leverkusen, so. Aber so, nach der ganzen Scheiße, Anführungsstrichen der letzten Wochen, ist das halt dann, dass du noch so einen Nackenschlag, ja. Du kannst nicht nur, dass du nicht gegen Leverkusen gewinnen kannst, du verlierst das nächste Spiel. Du verlierst, glaube ich, das dritte Heimspiel in Folge jetzt. Ja, ne? Gegen Wolfsburg, gegen Bayern und jetzt, du verlierst das dritte Heimspiel in Folge. Und das ist eigentlich das. Also, du kannst dir eigentlich sowas nicht erlauben, so ein Einbruch, wenn du halt vor deinen Hausaufgaben nicht machst. Und das ist das, was mich so im Nachhinein an dem Spiel eigentlich am meisten ärgert. Nicht nur mal so, nicht unbedingt, dass du gegen Leverkusen verloren hast, sondern die Art und Weise. Und ja, dann klicken wir gleich noch auf die Tabelle, einfach den ganzen Kontext. Ich glaube, in einer besseren Situation, wenn wir Fünfter, Vierter wären, was weiß ich, dann hätte ich mit dem Ergebnis besser leben können als so. Also auch mit dem Spielverlauf besser leben können als jetzt in der Situation, wo du einfach jede Woche eine scheiß Leistung zeigst, außer gegen Bayern, da verlierst du wegen Dummheit und jetzt verlierst du wegen, keine Ahnung, schwarzer Magie. Ich weiß es nicht. Also, sag mal,
das finde ich sehr schön.
Ja, wie ist denn dein Fazit zum 3-4? Außer,
ja, wie gesagt, ich hatte tatsächlich zwischenzeitlich das Gefühl, ey, heute sind sie endlich fällig. Mhm. Dieses Leverkusen-Ding, ich habe das vorm Spiel meinem Kumpel auch nochmal erklärt, weil der ist ja nicht so tief drin in dem Fußball. Mhm. Er war nicht so tief drin. Also früher war er mehr tief drin, dann jahrelang draußen. Dann guckt er so, ey, Moment, wer ist Trainer in Leverkusen? Der Alonso? Und ich so, ja, der Alonso.
Ah, nicht mehr, okay. Nicht mehr Christoph Daum.
Ja, so in etwa. Und wie gesagt, ich habe es, glaube ich, im Vorfeld habe ich es schon gesagt, oder habe ich in der Sendung jetzt gesagt, ich kriege es nicht mehr zusammen. Diese 90 Minuten haben VfB sein komplett dargestellt. Mhm. Sie waren nah dran, sie haben 80 Minuten ungefähr nicht so gespielt wie ein Team, das gerade mehr oder weniger in so eine Krise durchlebt. Mhm. Oder ein Großteil nicht so. Die erste Halbzeit auf jeden Fall gar nicht. Sie haben Leverkusen mal wieder komplett die Stirn geboten, was nicht viele Vereine können oder viele Mannschaften in Deutschland gerade können. Und am Ende reicht es einfach schon wieder nicht. Mich hat es wirklich angekotzt. Ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, als bei uns im Gruppenchat so die Nachrichten kamen mit, ja, aber ich glaube, ich kann nicht sachlich bleiben, wenn es über das Spiel geht.
Mittlerweile geht's.
Mittlerweile geht's, weil es nicht alles schlecht war.
Ja, das und ist es halt. Das ist das, was mich. Entschuldigung, sag mal zu Ende.
Ja, du willst das Richtige sagen. Das ist es halt und es kann einfach nicht sein. Es darf einfach so nicht kommen oder es soll einfach so nicht kommen und das ist einfach gerade diese Phase, wo wir mit durchmachen und die kotzt uns alle tierisch an. Ich bin mir aber relativ sicher, dass man da jetzt doch auch noch Antworten finden wird und da Antworten geben kann. Und zwar schon gegen Frankfurt.
Ja, ich glaube auch, weil das Spiel war wirklich über ganz weite Strecken und das ist wirklich bis in die 60. Minute, über 60 Minuten rein, war das gut. Ja, selbst nach den Gegentoren war das gut. Das wurde immer schlechter, so ab der 70. Minute, aber das war über lange, weite Strecken richtig gut. Und mich nervt diese Aussage, naja, wenn wir so gegen XY spielen, dann gewinnen wir auf jeden Fall. Aber ja, also die Hoffnung ist halt wirklich, dass die Mannschaft es kapiert hat. Dass du auch gegen Frankfurt so auftreten musst, dass du dann auch im Pokalhalbfinale auch so auftreten musst. Du musst in Bochum so auftreten, gegen Heidenheim, Union und gegen die ganze Mannschaft, die wir da erst noch spielen. Ich würde sagen, wir blicken mal gerade auf die Tabelle. Das macht vielleicht nochmal unseren Ärger nochmal ein bisschen deutlicher. VfB ist jetzt nach 26 Spieltagen 10. mit 37 Punkten. Wir haben die 40 immer noch nicht voll. 10 Siege, 7 Unentschieden, 9 Niederlagen. 47 zu 43 Tore. Auch nur 5 Mannschaften haben mehr Tore mittlerweile kassiert als wir. Und die stehen fast alle in der unteren Tabellenhälfte.
1-1 Deutschland, Entschuldigung.
Ah, durch?
Ein Kleindienst, der gerade reinkam.
Natürlich. genau, also wenn wir uns die Tabelle angucken, vor und hinter uns, Bayern Leverkusen waren schon letztes Mal weg, Mainz und Frankfurt jetzt mit 45 Punkten, also 8 mehr als wir, es stand da noch, ich lese immer noch mal wieder, ja, Champions League wird schwierig für den VfB und ich denke mir so, ich glaube, das Thema ist durch.
Ja, erstmal, also jetzt, ja, sind wir mal ehrlich, wir hatten viele, viele Chancen in dieser Saison, und haben sehr, sehr viel unnötig und dummerweise liegen lassen. Jetzt sind wir Platz 10. Champions League wird schwierig. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, unser Restprogramm spricht vielleicht noch ein bisschen für uns. Mhm. Und wir haben wahrscheinlich noch die Chancen, da ranzurutschen, weil, ja, mal gucken, ob irgendwie Mainz wirklich durchpowern kann oder ob es da jetzt mal auch langsam mal anfängt mit, dass das Rad wirklich überdreht ist. Mhm. Und dürfen nicht vergessen, Dortmund steht auch noch hinter uns. Und wenn Dortmund sagt, oh, wir wollen doch in die Champions League, also sorry, dann können wir das auch sagen. Noch ist nichts verloren. Wir haben da noch, ich denke, wir haben noch die Chancen. Und wir, die andere Frage ist, wollen wir das überhaupt? Weil das ist der VfB spielt diese Saison das, was wir uns für letzte Saison gewünscht haben. Einfach mal eine ruhige Saison im Tabellenmittelfeld. Und jetzt sind unsere Ansprüche so hoch, ja, mit den Einkäufen, mit dem Geld, was man ausgegeben hat, okay, gehe ich mit. Nur musst du halt wirklich manchmal auch Geld in die Hand nehmen, um Qualität zu bekommen und zu halten.
Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wäre auch schon mit, also Platz 6, also ich sag mir halt immer, okay, ja, also Platz 9 hättest du auch günstiger haben können als 50 Millionen, vermutlich. Und stimmt, mir würden auch schon Platz 5 oder Platz 6 reichen und das sind nur 5 Punkte momentan. Leipzig und Freiburg liegen da, die auch beide jetzt nicht in Topform sind, also anders als Mainz, die ja gerade vorne abgehen und Frankfurt, die auch doch relativ stabil sind und auch vor allem international ja relativ stabil sind, wobei es ist Dortmund auch. Genau, ansonsten Gladbach mit 40, 3 vor uns, Wolfsburg und Augsburg stehen es beide vor uns. Augsburg trifft mich ein bisschen, muss ich sagen, ganz ehrlich. Vor allem nach, ja, also die beiden Spiele, die wir gegen die gemacht haben, sowohl in der Liga als im Pokal, die waren halt kacke. Also die Augsburger, die waren halt schlecht. Die waren komplett harmlos. Wir waren auch nicht gut, aber es hat gereicht. Und dass die jetzt vor uns stehen, lustigerweise auch mit einer Tordifferenz von minus 5 oder sowas. Genau, der
minus
BVB.
Minus 6,
genau. BVB schafft es immer noch hinter uns zu stehen. Sie sind jetzt 11. Bremen 12. und weiter runter. Kann es eigentlich nicht gehen. Union ist 6 Punkte hinter Bremen, aber ich habe ja schon letzte Woche etabliert. Vorletzte Woche, die können nicht mehr absteigen.
Gut. Ja, gut, wer konnte auch wissen, dass die schon wieder gewinnen, ne? Oder Punkte
unentschieden, da. Unentschieden spielen.
Ja. Und die spielen jetzt übrigens in Freiburg am nächsten Spieltag. Mhm. Können sie ja mal zeigen. Also.
Ja.
Und dann spielt Dortmund gegen Mainz. Weißt du, es sind lauter so Spiele. Es kommen noch interessante Partien auf uns zu. Und bestimmt Mainz und Augsburg, die haben sich da vorne so reingeschnuckelt und reingemuggelt. Mal gucken. Aber Augsburg muss auch noch gegen Bayern ran. Dann, also, ja. Ja, das ist noch ein bisschen Fußball zu spielen.
Ja, und sobald sich das Tabellenbild da ein bisschen klarer abzeichnet, können wir, denke ich, auch mal wieder gucken, wie die direkte Konkurrenz spielt. Momentan ist das noch ein bisschen zu unübersichtlich.
Ich möchte aber noch eins ganz kurz anmerken. Was war die Aussage von unseren Vereinsoffiziellen zum Saisonbeginn?
Ruhige Saison?
Diese Saison. Saisonbeginn. Ja, die ruhige Saison,
40 Punkte, oder?
Wir gucken, dass wir erstmal 40 Punkte sammeln und dann geht's weiter.
Ja, haben wir immer noch nicht.
Ja, haben wir noch nicht, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit dafür.
Das stimmt.
Nächstes Wochenende haben wir es dann.
Genau, jetzt das kommende Wochenende ist erstmal Länderspielpause und Mitgliedsversammlung, aber danach spielen wir in Frankfurt am Samstagabend, dann ist das Pokalhalbfinale am 2. April und dann spielen wir Samstag 15:30 auf Bochum. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wer sich in Frankfurt noch irgendwie verletzt. Gut, gesperrt wird keiner sein, aber ich würde sagen, wir blicken trotzdem auf Frankfurt. In der Tabelle, haben wir schon gesagt, sind aktuell Vierter mit 45 Punkten, 54 zu 40 Tore. Haben auch nicht viel weniger Gegentore als der VfB, nämlich nur 3. Die meisten Gegentore in den Top 6, was auch schon so ein bisschen darauf hindeutet, dass auch die Frankfurter Eintracht nicht unbesiegbar ist. Die haben zuletzt zu Hause gegen Union und gegen Leverkusen verloren. Am Wochenende haben sie in diesem denkwürdigen Bannergate Gedenkspiel in Bochum gewonnen am Ende.
Wobei, darf ich da auch kurz noch einhaken? Ich habe da jetzt auch ein paar Sachen noch dazu gelesen und also sorry, liebe Frankfurt-Fans, es ist einfach nur dumm.
War das
es
nicht
gibt wie, ganz war, klare Vorgaben. Es gab
ja, aber das war wirklich, das gleiche wie bei uns, oder?
Nee, eben nicht. Die haben ja nach dem VfB-Spiel das nochmal angepasst und sind auch Bochum und so, die sind viel mehr noch in den Dialog mit den Vereinen und mit den Fanvertretern und alles. Das war einfach nur hochprovoziert. Und das ist einfach komplett, finde ich, komplett unnötig.
Okay, naja, also das dann war ich vielleicht auch ein bisschen voreilig bei Twitter, weil ich hatte das, also ich dachte mir, dass diese Tore gehen doch auf. Also und es macht doch keiner, verbaut sich doch keiner einen Notausgang. Gut, ich muss mir nochmal anlesen.
Fußballfans schon.
Ja, aber unsere nicht. Okay, blick mal auf sportlich bei den Frankfurtern. Genau, die haben jetzt in Bochum gewonnen, haben in der Europa League haben sie Ajax rausgeschmissen und sind jetzt im Viertelfinale gegen Tottenham. Der beste Torschütze in Frankfurt ist, oder der beste Torschütze in der Liste, wo Eintracht Frankfurt dann steht, ist immer noch Omar Marmoush. Der spielt mittlerweile ja in England. Etikete hat 13 Tore mittlerweile schon. Danach kommt aber lange nichts. Usun mit 4 Toren ist dann der nächstbeste Torschütze, aber sie haben 17 verschiedene Torschützen. Es gibt also Ikitike, auf den musst du dich einstellen. Aber ja. Unter anderem hat auch schon getroffen Moda Hut, das ist einer von 2 Ex-VfBlern, die bei denen im Kader stehen. Die haben im Winter dann für Mamouche Wahi und Batshuayi geholt. Batshuayi hat, glaube ich, mal bei Dortmund gespielt auch, ne? Kam, glaube ich, aus der Türkei jetzt. Genau, und interessant, der VfB hat seit 2019 nicht mehr in Frankfurt verloren, hat aber auch in der Zeit nur ein Spiel gewonnen, nämlich das in der letzten Saison. und ansonsten Frankfurt bei den Offensivstatistiken erwartungsgemäß weit vorne, bei Ballbesitz und Passquote halt ein bisschen hinter dem VfB, bei den Zweikampfstatistiken eher weiter hinten. Und sie haben ein paar Verletzte, wobei man dann noch gucken muss, wie das dann nächste Woche aussieht. Trapp, Wahi, Theat, Chandler, Matanovic und der Sohn von Christian Lisch, das ist ja auch Christian Lisch, das heißt, die sind ständig jetzt verletzt. Aber das ist jetzt sicherlich in der anderthalb Wochen vorher noch zu früh, um da wirklich was Belastbares zu sagen. Was rechnest du uns gegen Frankfurt aus oder in Frankfurt vielmehr?
Auswärtssieg.
Ja?
Ja. Frankfurt ist auch so eine Truppe, die uns ein Stück weit tatsächlich liegt, weil die auch gerne mitspielen und auch den Ball halt auch haben wollen, genau wie Leverkusen, genau wie wir. Und Frankfurt jetzt zuletzt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Überraschungstüte war, aber nicht so komplett dominant und stark aufgetreten sind, wie man es vielleicht kennt. Und wir haben einfach noch was gut zu machen im Hinspiel.
Ja,
auf jeden Fall. Und das Hinspiel war einfach so, also das war eins dieser Spiele, wo du sagst, wie kann denn das bitte sein? Wo wir ja auch nicht gewusst haben, warum wir das überhaupt verloren haben. Und wo uns dann noch der Punkt am Ende wegen der Fußspitze geklaut wird. Also man sieht, ich erinnere mich noch dran, deswegen.
Und das war auch vor der Länderspielpause, das weiß ich noch.
Ja, und jetzt ist halt mal nach der Länderspielpause.
Ja, aber nur das Spiel jetzt auch vor der Länderspielpause war gegen
die aber trotzdem, deswegen, Frankfurt zieht euch auf jeden Fall warm an, denn Stuttgart kommt.
Ja, du kannst es halt, also Frankfurt hat halt nicht die Qualität von Leverkusen, muss man auch ganz ehrlich sagen, haben auch deutlich gegen Leverkusen verloren, auch zu Hause. Die so ein Spiel so spät noch zu drehen und vielleicht auch jetzt ohne Mamouche, man versucht zwar das aufzufangen, aber ich glaube so 100% ist ihnen noch nicht gelungen und alte Leier, wenn du so spielst wie gegen Leverkusen und dich da jetzt nicht wieder 3 Wochen lang wegen fertig machst, wegen dem Leverkusen-Spiel, dann kannst du in Frankfurt auch was holen. Und ich meine, Stärkü fällt noch aus, ist noch gesperrt, ansonsten Wagnumann, Mittelstädt, Stiller stehen bei 4 Gelben weiterhin. Ja, bei Wegnumann wäre auch die 5. Mal an der Reihe, ich weiß. Nein, Sagadu, Raimund und Nathai sind weiterhin verletzt, aber sonst, also du kannst aus dem Vollen schöpfen. Wir hoffen mal, dass jetzt niemand noch dazukommt in der Länderspielpause. Und das Pokalspiel gegen Leipzig, Pokalfinale ist noch weiterhin. Ich weiß noch nicht, ob wir dazu schon eine Folge aufnehmen. Leipzig, interessanterweise, hat zuletzt im Dezember auswärts gewonnen in Kiel. Spielen jetzt am 29. März nochmal die Chance in Gladbach einen Auswärtssieg zu holen. Ist das natürlich noch ein bisschen hin, aber wie schätzt du unsere Chancen jetzt aktuell ein gegen Leipzig? Genauso wie gegen Frankfurt?
Ich meine, wir haben es ja jetzt schon gezeigt, wie man gegen Leipzig auch spielen kann. Mehrfach. Leipzig, ich glaube, das haben wir ein bisschen abgeschüttelt im Vergleich zu dem Leverkusen-Gedöns, was wir damit rumtragen. Haben wir. Spricht jetzt, glaube ich, keiner mehr drüber, über ein Leipzig-Trauma oder sowas. Deswegen ist es ein Pokalabend, wo eigentlich, jetzt kommt die absolute Plattitüde, wo alles passieren kann.
Und meinst du, der Pokal hat seine eigenen Gesetze so ein bisschen?
Ja, eventuell könnte das auch noch sein. Auf jeden Fall, du musst alles reinwerfen und du hast gegen Leipzig zuletzt nach einem 0-1 zur Pause auch noch 2-1 gewonnen. Auch der Stand von Dick Woltemade immer heller wurde. Deswegen, diese Saison ist Leipzig absolut schlagbar. Die müssen gucken, dass sie irgendwie ihre Saison retten, sage ich jetzt mal. Der VfB ganz genauso. Das kannst du über einen Pokalsieg machen. Ich gehe davon aus, dass die Leipziger mit ihren Unmengen an Fans wieder anreisen werden, die unglaubliche Stimmung wieder machen werden. Ja. Das ganze Stadion in einen kompletten Hexenkessel verwandeln. Das
ja, ich habe schon gehört, es gibt Freifahrten und was nicht alles, damit sie dann doch mal mit. Und sie haben aber schon von den 6.000 3 zurückgegeben, 3.000. Das heißt, der Oberrang ist auf jeden Fall für VfB-Fans frei.
So komisch, ne? Also, und deswegen, ich gehe mal ein Stück weit und sag, ich glaube, dass der Großteil von Fußball-Deutschland dem VfB an diesem Abend die Daumen drückt. Und deswegen auch da gilt mit einer Leistung wie jetzt gegen Leverkusen, wo du vielleicht ein bisschen cleverer wechselst.
Ja, ich würde sagen, minus die dummen Fehler, sowohl als auch neben dem Platz.
Ja, als auch neben, genau. Dann ist da auf jeden Fall auch was machbar. Und es ist die Chance schlechthin, den vorletzten Sieg einzufahren, um die Saison doch noch irgendwie glanzvoll zu Ende zu bringen, mit etwas ganz Besonderem. Deswegen, und wie schön wäre es, ein Pokalfinale gegen Leverkusen zu haben und denen dort so richtig in die Suppe zu kacken. Ja. Entschuldigung.
Das wird dann unsere Folge fürs Pokalfinale, unser Folgenname. Ja, ja, ich bin total heiß aufs Halbfinale. Ich hoffe, dass es nicht so wird wie gegen Frankfurt vor 2 Jahren oder 3 mittlerweile. Ja. Schauen wir mal, was bis dahin noch passiert. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt einfach gegen Frankfurt diesen Aufwärtstrend aus dem Leverkusen-Spiel, der unterm Strich ja war, wenn du halt nicht einfach so, ja, diese Mischung aus Unfähigkeit, dass die VfB dann am Ende wieder hättest. Und es war besser als gegen Kiel, das muss man einfach so sagen. Und das müssen wir uns halt jetzt beibehalten. Und vielleicht hilft uns auch, dass jetzt wieder 2 Gegner kommen, die besser sind als Kiel. Deren Spielweise uns mehr entgegenkommt. Wer weiß. Gut, ich würde sagen, wir blicken gleich noch auf die anderen VfB-Mannschaften. Vorher noch das zweite Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen auf Apple Podcast oder bei Spotify. Eine Bewertung. Und wenn ihr uns bei YouTube hier zuhört, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke. So, wir gucken auf die anderen VfB-Mannschaften. Es kündigte sich schon so ein bisschen an, dass der Sonntag nicht ganz optimal werden würde, als die VfB-Frauen nämlich gegen VfL Hoffenheim 2-0 zu einem 2-2 kamen. Mandy Islacke brachte die VfB-Frauen in Führung mit ihrem 18-Saison-Tor. Dann drehte Hoffenheim das Spiel und Lauretta Temei glich es am Ende aus. Das heißt, die VfB-Frauen sind weiterhin Tabellenführer mit 41 Punkten, haben aber weiter nur in Anführungsstrichen 3 Punkte Vorsprung vor Hoffenheim. 74-12 Tore und jetzt spielen am 30. März gegen Offenbach. Da gab es im Hinspiel auch ein Unentschieden, das ist das zweite Unentschieden, jetzt nach dem, was sie in der Liga geholt haben. Ich denke aber, dass sie dieses Spiel, dass sie diesen Vorsprung nicht mehr aufgeben werden, weil sie zumindest im direkten Duell gegen Hoffenheim 2 die auf Distanz gehalten haben. Und es gibt ein interessantes Spiel im WFV-Pokal, über den man sich ja wieder für den DFB-Pokal qualifizieren will, wenn nicht sogar der Aufstieg schon dazu reichen würde, weiß ich gerade nicht. Und zwar spielt der VfB 1 im WFV-Pokal-Halbfinale am 19. April gegen den VfB 2. Hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sage im 21. Jahrhundert, aber es ist so gekommen. Wobei die Regeln da, glaube ich, ein bisschen lockerer sind als beim DFB-Pokal. So, die zweite Mannschaft hat wieder ein Top-Team geschlagen, nämlich der 2-0 in Saarbrücken gewonnen. Mirza Katovic mit seinem ersten Treffer, ich glaube auch fast im ersten Spiel, der spielt, glaube ich, normalerweise U19 noch, und Mosanko schon mit seinem zweiten Saisontreffer jetzt, machen den Sieg klar. Dadurch, dass alle anderen da unten gewonnen haben, oder fast alle, unter anderem Waldhof Mannheim ist der VfB weiterhin 17., also genau unterm Strich, mit 34 Punkten, 38-49 Toren, und das nächste Spiel ist am 30. März gegen Sandhausen, den Tabellen 18. Das finde ich auch ein bisschen krass, wenn ich überlege, dass wir gegen Sandhausen noch zweite Liga gespielt haben vor ein paar Jahren. Dass die so tief da drunten drin stehen.
Auch, oder fällt mir ein, hast du es gesehen zufällig, diese Blitzumfrage von einem Radiosender hier von 107.7 aus Stuttgart?
Nee.
Die haben VfB-Fans gefragt, was wollt ihr lieber, Waldemar Anton zurück oder zurück in die zweite Liga?
Ich kann mir die Antwort vorstellen. Kannst du die
Antworten denken, oder? Ja.
Geil. So, die U19 hätte spielfrei am Wochenende. Da war nämlich DFB-Pokal, aus dem sind sie schon raus. Da geht es am 19. März weiter gegen 1860. Und die U17 hat 2-1 in Augsburg gewonnen. Nikolas Matic und Brian Kenmo treffen. VfB ist jetzt Zweiter in der Liga. Und da geht es am 29. März um 11 Uhr weiter gegen Köln. Zum Abschluss noch der Blick auf unsere Leihspieler. Jong stand beim 1-1 von Union gegen Bayern, dem nächsten guten Spiel von Union, 81 Minuten auf dem Platz, wurde dann ausgewechselt. Union ist es 13. mit 27 Punkten. Jovo Milosevic saß 19 Minuten auf der Bank, nachdem er die Woche zuvor sein Comeback gegeben hatte, beim 1-0 gegen Kukaritski Belgrad. Der Partizan ist weiter in der Tabelle Zweiter, da wird sich auch nichts mehr dran ändern, genauso wenig wie Roter Stern Erster ist in der Liga. Juan Pereira ist weiter verletzt. In seiner Abwesenheit gewann Zürich 3-2 gegen Luzern. Zürich ist Fünfter. Luca Pfeiffer saß 90 Minuten auf der Bank beim 0-0 des KSC gegen Ulm. Und Silas eben wurde nach 84 Minuten eingewechselt, als Roter Stern 2-1 gegen Spartak Subotica gewann. Übrigens Siegtreffer für Roter Stern in 90 plus 17. Ich sag da erstmal nichts zu. Ich habe das Spiel nicht gesehen, keine Ahnung, vielleicht. Aber ja.
Das klingt ein bisschen nach Leverkusen.
Ja. Genau, Roter Stern ist Tabellenführer mit 80 Punkten und damit sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt. Wir hören uns das nächste Mal wieder nach Frankfurt oder nach Leipzig. Das müssen wir nochmal schauen, wann wir da die Folge aufnehmen. Genau, uns bleibt noch zu sagen, registriert euch bei der DKMS. Dir, Chris, vielen Dank für die Zeit heute Abend. Ich glaube, wir haben jetzt zumindest für diese Saison unser bis zum Pokalfinale unser Leverkusen-Trauma erstmal verarbeitet. Und dann,
Moment, Leverkusen muss auch erstmal dahin kommen. Also erstmal wir, genau. Und dann muss Leverkusen dahin kommen.
Genau, das stimmt. Ja, gut, also danke euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Übernächste Woche. Bis übernächste Woche. Genau, bis übernächste Woche. Ciao.
Auf Wiedersehen.